damit ein recht herzliches Hallo an alle da draußen und willkommen zur 24. Folge vom Parkett ans Mikro, dem offiziellen Podcast des Tanzsportverbandes Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Lars Pastor und heute bin ich, glaube ich, zum ersten Mal alleine, ganz alleine hier. Und ich habe mir gedacht, was mache ich denn so alleine? Und ja, dann habe ich gedacht, ach, es gibt doch ein paar Tanzfilme, die ganz schön sind. Da gucke ich mal rein und suche mal ein paar raus und guck mal, was da so getanzt wird und erzählt euch das einfach mal. Und dann ist mir aufgefallen, dass es ja schon relativ viele Tanzfilme gibt und ich mir natürlich ein bisschen zu viel Arbeit gemacht habe damit. Deswegen habe ich reduziert an Filmen, die ich genommen habe. Wir werden jetzt so über jeden Film einfach ein bisschen reden. Da ist keine bestimmte Reihenfolge jetzt bei, also nicht böse sein, wenn euer Film jetzt, euer Lieblingsfilm nicht dabei ist. Das sowieso nicht. Kann auch sein, dass ich den einfach vergessen habe oder nicht gefunden habe. Das heißt, schreibt mir, wenn da euer Lieblingsfilm nicht bei ist, wenn ich irgendwas vergessen habe, irgendeine wichtige Tanzszene aus der Filmhistorie vergessen habe, schreibt mir das, dann mache ich vielleicht noch eine zweite Folge davon mit den Sachen, die ich eben vergessen habe. Reihenfolge, ich werde das nach so ein bisschen nach Jahren aufteilen. Ich denke, das ist ein fair, dann fühlt sich keiner benachteiligt, dass wir einfach mit schönen Filmen aus den 30er Jahren mal anfangen. Und ja, wir gehen so weit zurück, bis jetzt in die Neuzeit rein. Und ansonsten, ja, bis zum Ende auf jeden Fall dranbleiben, denn meinen absoluten Lieblingstanzfilm, den habe ich ans Ende gemacht. Also das ist der einzige, den ich mir rausnehme, weil ich den einfach toll finde und da müsst ihr bis zum Ende dranbleiben. Oder ihr spult direkt bis zum Ende vor, das geht natürlich auch. Und ich habe die Filme auch, oder die Beschreibungen der Filme habe ich alle auch in Blöcken aufgenommen, dass ich, falls ich mal einen vergesse, dass ich da nicht stoppen muss und reinschneiden muss, sondern die sind alle als Block aufgenommen, jeder einzelne Film, dass ich die da so ein bisschen hin und her schieben kann. Und wir starten dann jetzt auch direkt mit dem ersten Film und ich wünsche euch wirklich viel, viel Spaß. Und wir gehen zum ältesten Film dieser Folge. 1935, Top Hat. Das ist der englische Titel. Der deutsche Titel ist ganz ähnlich. Ich tanze mich in dein Herz hinein. Fred Astaire, Ginger Rogers. Das wohl berühmteste Tanzpaar der Weltgeschichte, vor allen Dingen der Filmgeschichte, haben hier eigentlich ihren besten Film. Das liegt mit Sicherheit nicht an der Story. Oder was heißt mit Sicherheit, vielleicht gefallen manchen Leuten ja die Story sehr, aber es liegt vor allen Dingen auch an der Ausstattung, also an den Sets und an der Kameraarbeit, die dort auch gemacht wurde, dass die zwei dort in so einem tollen, dass sie so unglaublich toll dort dargestellt werden. Es ist einfach ein sehr toller Film mit viel Abwechslung von Tap Dance und Ballroom Dancing, also unserem klassischen Standardtanzen, was zu der Zeit 1935 jetzt ein bisschen noch anders aussah. Aber es ist eben nicht das Normale, dass es ein Stepptanzfilm ist, wo Astaire wirklich die ganze Zeit hohe Energie hat und viel positive Energie die ganze Zeit verbreitet, sondern eben es auch so ein bisschen Ballroom Dancing dabei ist, wo sie zusammen viel tanzen und Linksdrehungen, Wiener Walzer und Rechtsdrehungen und alles Mögliche tanzen und man dort auch sieht, dass einfach beide unglaubliche Tänzer sind und deswegen das auch so toll rüberbringen können. Vor allen Dingen Cheek to Cheek ist natürlich ein Song, der sehr vielen Leuten noch bekannt ist, der auch deswegen eine Oscar-Nominierung damals erhalten hat, hat den Oscar leider nicht gewonnen, aber trotzdem ein sehr bekannter Song und auch die Szene, wo Fred Astaire im Top Hat, White Tie und Tails steht, also mit einem Zylinder auf, mit einer White Ties, also eine weiße Fliege in dem Fall und Tails sind halt die Tail ist eigentlich von Vögeln sozusagen die Schwänze und da wird eben darauf abgezielt, dass es natürlich die Frackschwänze sind. Also er steht da in einem Frack und hinter ihm stehen 30 Tänzer, auch in Fracks, und die tanzen dann auf einer Bühne. Das ist ein Musical, wo er dort das tanzt. Aber eine unglaubliche Szene. Also es sind einfach 30 Männer in Fräcken da, die dort unglaublich tolle Performances ablegen. Und natürlich ist er ganz vorne dort natürlich das Licht auf ihn. Und ganz, ganz tolle Choreografien auch in allen Tanzszenen dieses Films. Was besonders an diesem Film ist, es ist extrem viel Weiß zu sehen. Und es ist ein Schwarz-Weiß-Film. Es ist 1935, das heißt, es ist noch ein Schwarz-Weiß-Film mit viel Weiß. Was ja eigentlich bei einem Schwarz-Weiß-Film irgendwie ungewöhnlich ist, da ja Weiß nicht wirklich sichtbar ist. Aber es ist sehr viel Weiß zu sehen. Das heißt, Ginger Rogers hat zum Beispiel beim Cheek-to-Cheek-Tanz ein weißes Kleid an. Und das ist aber erkennbar, dass es ein weißes Kleid ist, denn die Produzenten beziehungsweise die Kameraleute haben sich dazu entschieden, das halt ein bisschen mal verschieden zu beleuchten und dann zu gucken, wie das aussieht. Und das sah sehr gut aus, auch bei der Szene mit Esther alleine, Tophead, White Tie und Tails. Gibt es auch verschiedene Beleuchtungen, das heißt, es wird auch mal ein bisschen weniger stark beleuchtet, dass es so ein bisschen Schatten auf ihn drauf ist, und die Szene aber da hinten hell beleuchtet, also das sieht auch schon wirklich, wirklich toll aus. Auf jeden Fall empfehlenswert, den zu sehen, denn die zwei einfache Ausnahmetänzer. Wir gehen ins Jahr 1948, dort kam der Film The Red Shoes raus, also die roten Schuhe. Moira Shearer, Anton Warbrook, Marius Göring haben dort in diesem Film mitgespielt. Es ist ein Ballettfilm, einige Leute sagen auch, dass es der beste Ballettfilm aller Zeiten ist. Dieser Film wird natürlich auch wegen seiner Tanzszenen hochgehalten, aber es gibt auch viele Filmmacher, die diesen Film wegen seiner Story, wegen der Aufbereitung des Films, also wie die Shots eingestellt werden, die Szenerie, die Produktionsqualität, würden auch viele Filmmacher halten diesen Film deswegen auch sehr hoch, also nicht nur wegen der Tanzszenen, die dort natürlich auch vertreten sind. Es ist wie gesagt ein Ballettfilm, das heißt, es geht um eine Ballettaufführung, nämlich von The Red Shoes, also dem Märchen Die roten Schuhe. Das ist von Hans Christian Andersen ein Märchen gewesen, in dem es eigentlich darum geht, dass ein Mädchen rote Schuhe anhat und nicht mehr mit dem Tanzen aufhören kann, bis es schließlich stirbt. Diese Handlung ist auch so ein bisschen in dem Film mit drin. Es geht viel um diese roten Schuhe auch. Und das Tollste, was für uns natürlich am wichtigsten ist, die Tanzszenen oder das Tanzen. Die Tanzszene alleine ist quasi, also die Haupttanzszene in diesem Film ist die Ballettaufführung dieses Märchens. Also das ist diese Hauptszene. Und das ist eine 15-minütige Tanzszene. Also wer mal in einem Film 15 Minuten Tanzen am Stück sehen möchte, der muss sich The Red Shoes angucken. Und diesen Film gibt es übrigens bei YouTube. Der ist dann aber der ist auf Englisch. Also kann man aber, denke ich, verstehen, sollte nicht zu kompliziertes Englisch sein. Der Film an sich ist 2,5 Stunden lang fast, 2 Stunden 15 Minuten ist er lang. Das ist für 1948, ist das schon eine Hausnummer, vor allen Dingen, weil er noch auf Film und nicht digital logischerweise gemacht wurde. Das heißt, es waren wahrscheinlich ein paar Rollen Film, die da zustande gekommen sind. Ja, diese Filmszenen sind wirklich, wirklich sehr beeindruckend, weil es auch unglaublich toll choreografiert ist. Es ist nicht, wenn man jetzt an Ballettfilme denkt, das typische Ballett, sondern es ist wirklich versucht worden, das für Film eben interessant zu gestalten. Also wenn ihr das mal euch angucken möchtet, wie gesagt, gibt's bei YouTube den Film. Guckt euch, wenn ihr nur am Tanzen interessiert seid, guckt euch die Tanzszene an, die ist irgendwo in der Mitte auch vom Film. Und wenn ihr halt an schön gemachten Filmen oder schön dargestellten Filmen seid, dann guckt euch den ganzen Film an. Das ist wirklich, wirklich toll zu sehen. das Drehbuch gut geschrieben und natürlich ist viel, vor allen Dingen so im zweiten, Ende zweiter, ne, dritter Akt dann viel Drama dabei, was dem Film aber auch eigentlich nur gut tut und ihn auch so wahr werden lässt, so wollte ich das sagen. Denn das, man glaubt, das Tanzen dann in dem Film sehr viel mehr, so wie der Film sich entwickelt. Also es ist wirklich, wirklich cool gemacht worden und wie gesagt, guck auf die Choreografie, da kann man wirklich sich auch von einem Film, der fast 80 Jahre alt ist, kann man wirklich noch was lernen, wie die Tänzer dort mit auch miteinander interagieren, aufeinander reagieren. Eine wirklich toll geschossene Szene auch und auch wieder. Dort gibt es Cuts in den Szenen. Es sind aber nicht jetzt unnötige Cuts, sondern es sind schon Cuts, die auf jeden Fall dem Tempo helfen und dass es immer eine Abwechslung mal gibt, aber es ist nicht überkompensiert an Cuts, sondern es sind sehr wohl überdachte Schnitte in den Szenen gelegt worden. Dass es dem Tempo jetzt keinen, ne, dass man denkt, so, okay, das hätte jetzt nicht sein müssen, sondern auf jeden Fall hat es dem Film sehr gut getan und wirklich auch tolles Tanzen einfach, was da zu sehen ist. Wir gehen ins Jahr 1951, denn da kam Royal Wedding raus, auf Deutsch Königliche Hochzeit. Ganz, ganz berühmter Film natürlich mit den Schauspielern Fred Astaire und Jane Powell. Die in diesem Film ein Geschwisterpaar verkörpern, das am Broadway in New York sehr, sehr erfolgreich ist und dann nach London eingeladen werden, um dort zu performen und das spielt in der Zeit von der Vermählung von Königin Elisabeth II. Und Prinz Philipp. Dort ist dann natürlich auch Liebesgeschichten und alles dabei. In diesem Film ist aber vor allen Dingen gar nicht auch jetzt so die Musik wichtig, sondern vor allen Dingen die Szenerie, die dort gebaut wird oder in der die zwei nämlich tanzen. Das ist das Allerwichtigste an diesem Film. Diese Lieder sind nicht sehr bekannt, sondern eben die Tanzstücke da drin. Und man kann sagen, dass es vor allen Dingen die Solo-Nummern von Fred Astaire sind, die dort herausstechen. Das sind nämlich die zwei, die eigentlich sehr, 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 sehr bekannt sind. Nämlich, wo er alleine in einem Fitnessstudio tanzt und auf einen Partner wartet. Also er wartet auf einen Partner in einem Fitnessstudio, auf einem Schiff, auf der Überfahrt nach London. Und der Partner kommt nicht oder die Partnerin kommt nicht. Und dann, ja, nimmt er einfach irgendwas als Partner, was man da in einem Fitnessstudio so liegen hat. Und zu der Zeit gab es natürlich am Eingang auch noch einen Hutständer oder einen Mantelhänger. Und den hat er als Partner genommen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr bekannte Szene, wo er mit diesem Hutständer einfach Sachen macht, die sind schon, ja, außergewöhnlich. Das muss man auf jeden Fall sagen. Er benutzt noch ganz viele andere Sachen, die in diesem Fitnessstudio liegen oder stehen. Da ist zum Beispiel so ein Pferd, was auch noch jetzt im Kunstturnen benutzt wird. Oder Barren, also diese zwei Barren. Ich weiß gar nicht, wie die richtig heißen. Diese zwei Barren, die parallel nebeneinander stehen. Die benutzt er auch kurz. Dann hat er noch so ein paar Kraftgeräte, mit denen er auch kurz was macht. Und auch noch Kegel, die auch noch benutzt für ein paar akrobatische Sachen. Aber natürlich das Herausstechendste ist dieser Hutständer, weil das einfach, wie er den auch balanciert und mit ihm tanzt, über die Schultern gelegt, Pirouetten macht oder Drehungen macht. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Die Choreografie dafür echt, echt toll zu sehen, da kann man wirklich viel sich mal abgucken. Was für mich aber am beeindruckendsten in der ganzen Szene ist, dass am Anfang dieser Szene eben keine Musik ist, sondern es ist nur ein Metronom da, das er einstellt und wozu er dann am Anfang tanzt. Dort ist dann im Hintergrund vielleicht ein Klavier oder Violinen, bin ich mir gar nicht mehr sicher, was im Hintergrund ist, aber ganz ja, ganz unterschwellig nur. Der Haupttaktgeber ist das Metronom. Und da sieht man, dass wirklich Fred Astaire einfach so ein außergewöhnlicher Tänzer war, dass er nur ein Metronom braucht, was auf einen bestimmten Takt eingestellt ist und wirklich was Tolles dahin zaubert. Das ist eigentlich für mich das Tollste an der ganzen Szene. In Kombination natürlich mit der Choreografie. Also das sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Den Film gibt's auf Deutsch auf YouTube, habe ich gesehen. Das ist da kein Copyright, vielleicht ist es schon zu lange her, das ist ja jetzt auch schon 75 Jahre fast alt. Da kann man sich den angucken. Also das heißt einfach Königliche Hochzeit oder auch Royal Wedding, kann man beides suchen, dann wird der auf Deutsch dort auch angezeigt. Wie gesagt, die Lieder dieses Films sind nicht sehr bekannt. Obwohl es eigentlich gute Lieder sind, schöne Lieder sind, die gut unterhalten, aber vielleicht hat Fred Astaire einfach die Lieder so übertanzt, dass sich keiner mehr danach erinnern konnte. Die bekannteste Szene aber aus diesem ganzen Film, obwohl diese Hutständer-Szene so bekannt ist, gibt es eine Szene aus dem gleichen Film, die noch viel bekannter ist, und das ist natürlich die Szene, die danach auch noch so oft für andere Filme und für andere, nicht nur für Tanzfilme, sondern auch für Sci-Fi-Filme benutzt wurde. Und zwar ist das die Szene, wo sich der Raum dreht. Die Kamera ist festgeschraubt mit dem Kameramann zusammen und der Raum dreht sich. Und Fred Astaire benutzt dann eben auch die Wände und die Decke als Tanzfläche. Aber diese Übergänge von dem Normalen, wie das Zimmer aufgebaut ist, normal, und wenn sich es dann dreht, die Übergänge von Wand oder vom Boden zur Wand oder von Wand zur Decke sind einfach unglaublich choreografiert. Die sind so, das ist so reibungslos, so interessant gestaltet, dass diese Szene einfach, ja, also das ist toll. Und dann Fred Astaire einfach noch dazu. Was soll man auch zu diesem Mann noch sagen? Das ist ja auch einer der bekanntesten Tänzer mit Sicherheit des 20. Jahrhunderts, wenn nicht aller Zeiten. Was er einfach alles geleistet hat und wie er alles spielerisch aussehen lässt und es toll verkörpert, immer entspannt dabei aussieht, immer ein unglaubliches Lächeln auf den Lippen hat bei schweren Choreografien, die er dort abliefern muss. Und ich meine, er hat ja unzählige Filme gemacht und es waren ja nicht immer die gleichen Choreografien. Das heißt, er hat schon viel auch arbeiten müssen dafür, um auf dieses Level zu kommen. Und was mich an diesen alten Filmen auch immer wirklich fasziniert, ist, dass es da einfach keine Cuts gibt, ne, in den Tanzszenen. Das heißt, wenn ihr euch diese Filme anschaut, dann guckt mal, das ist eine Szene. Es ist eine Szene, ein Cut. Vielleicht gibt es mal, wenn es eine 4-Minuten-Szene ist, vielleicht gibt es dann mal einen anderen Cut, wenn man mal einen Raum wechselt oder so. Aber ansonsten sind das meistens durchgängige Szenen oder durchgängige Schnitte. Das ist eben keine Schnitte von Perspektivwechseln oder so gibt, weil das ist, finde ich, auch bei Tanzfilmen eben unnötig, weil wenn ich einen Tanz sehe auf dem Fernseher oder in einem Film, dann möchte ich den Tanz ja sehen und ich möchte nicht 20 verschiedene Perspektiven sehen, sondern ich möchte mich auf den Tanz und auf die Musik fokussieren und dort dann alles sehen, was der Tänzer mir zu bieten hat, ne? Und das ist bei den alten Filmen, vor allen Dingen die Astaire-Filme, wirklich, wirklich herausragend, dass da einfach, ja, laufen gelassen wird und natürlich dann auch toll getanzt wird. Also Royal Wedding auf jeden Fall auch ein großer, großer Tipp von mir, um ja einfach auch die Anfänge der Tanzfilme mal sich anzuschauen. Und diese Deckenszene oder die Wandszene mit dem drehenden Zimmer, das hatte ich ja gerade schon gesagt, das ist auch Vorlage gewesen für viele nachfolgende Filme. Ich meine, das war 1951, da gab es jetzt noch nicht viele Filme, also viele Farbfilme und so, das ist ja jetzt alles dann langsam erst angelaufen, und diese Szene wurde dann eben auch von Stanley Kubrick benutzt in der Space Odyssey, also dass sie dort dieses schwerelose Umfeld kreieren können, haben sie dort für diesen Sci-Fi-Film das genau das gleiche benutzt, also und das wurde dann ja auch zum Beispiel in Inception mit Leonardo DiCaprio ist das auch nochmal vorgekommen, also dieses fixierte Kamera mit dem drehenden Raum, also das ist aber auch schon 70 Jahre alt, da ist es das erste Mal aufgekommen in dem Tanzfilm, das muss man sich auch immer nochmal vor Augen führen. Das ist der zweite Astaire-Film, den ich ja jetzt schon gesagt habe, aber grundsätzlich, wenn ihr irgendwas mit Fred Astaire mal und Ginger Rogers natürlich prominenteste Partnerin sehen könnt, dann guckt das. Denn das ist einfach alles ganz tolles Tanzen vor allen Dingen. Rhythmisches Tanzen mit wundervoller Energie, mit Spaß am Tanzen. Ja, da macht es auch wirklich Spaß zuzugucken, weil man selber merkt, dass die Schauspieler, die Tänzer, die da in diesem Film mitwirken, auch Spaß am Tanzen haben. Und deswegen sind das so zeitlose Klassiker, die man eigentlich immer wieder gucken kann. 1951 kommt der Film Ein Amerikaner in Paris, An American in Paris, raus, in der Hauptrolle Gene Kelly und Leslie Caron. Wirklich auch ein ganz interessanter und toller Film. Super preisgekrönt, hat 1952 bei den Oscars 6 Oscars gewonnen, unter anderem bester Film und bestes Originaldrehbuch. Also ein super ausgezeichneter Film. Und natürlich, wenn Gene Kelly dabei ist, ist es ein Film, den man als Tänzer eigentlich sehen muss, wenn man irgendwas lernen will. Denn in diesem Film ist es so, dass nämlich Gene Kelly die ganze Choreografie selber gemacht hat. Also das ist schon auch sehr beeindruckend, als Hauptdarsteller zu performen und dann sich aber trotzdem noch die ganzen Choreos selber zu überlegen. Das war mit Sicherheit ein Heidenstück an Arbeit. Aber ich meine, im Endeffekt kann man nur sagen, Hut ab Gene Kelly, 6 Oscars gewonnen. Dazu hat mit Sicherheit auch die Choreografie oder haben die Choreos beigetragen. Und das war, ist wirklich einfach ein toller Film oder ein toller Musical-Film, der, um, bei dem es eigentlich die Handlung relativ im Hintergrund steht, sondern es geht eigentlich darum, dass Gene Kelly ein eben logischerweise in Paris ist. Wer hätte es gedacht? Und dort als Maler tätig jetzt ist. Das ist die Handlung, um die es da geht, dass er eben Maler ist und unglaublich gut tanzen kann für einen Maler. Und dort eben auf Leslie Carons Charakter Lise Bouvier trifft und natürlich sofort hin und hergerissen ist und sie ihn jedoch nicht haben möchte oder ihm nicht ihre Telefonnummer geben möchte. Und so geht es hin und her und sie tanzen zusammen im Schatten der Notre Dame und so geht es dann hin und her und dort kommen da natürlich ganz viele tolle Szenen zusammen und auch alleine zum Vorschein, die einfach den Film zu dem machen, was er ist, nämlich ein genialer Film mit einem genialen Choreografen und tollem Tanzen. Dann gehen wir ins Jahr 1952. Du sollst mein Glücksstern sein, wie es auf Deutsch heißt. Englisch ist es natürlich Singing in the Rain. Wahrscheinlich mit der bedeutendste amerikanische Musicalfilm aller Zeiten. Gene Kelly, Donald O'Connor, Debbie Reynolds in den Hauptrollen. Und ja, also Gene Kelly muss man, denke ich, auch nichts mehr zu sagen. Ganz klar auch derjenige, der das Erbe von Fred Astaire auf jeden Fall rechtmäßig angetreten hat und sich auch super weiterentwickelt hat oder das Tanzen von Fred Astaire super weiterentwickelt hat, auch mit einer der besten Tänzer des 20. Jahrhunderts. Er hat auch sogar Co-Regie geführt bei diesem Film, also ist auch ein toller Filmemacher gewesen und dieser Film ist einfach... Ja, ich weiß gar nicht, welche Szene man raussuchen soll. Man kann eigentlich jede Tanzszene in diesem Film nehmen und sagen, das ist einen ganzen Film für sich wert. Aber um nur ein paar zu nennen, sind es natürlich, wo Donald O'Connor, der Nebendarsteller, der zweite Hauptdarsteller, neben Gene Kelly eben dieses diesen Make 'em Laugh-Tanz macht und das ist alleine schon nur für die Atmosphäre, die er kreiert, dieses komikhafte Tanzen, dieses Grimassen machen, wie er einfach sich auf das Klavier draufstellt, auf die Tasten draufstellt, da geben wahrscheinlich jedem Musiker blutet das Herz und also ganz toll einfach, wie er das inszeniert, dieses Tanzen, um Make 'em Laugh wirklich auch zu transportieren, dass man halt die Leute zum Lachen bringen soll. worum es in dem Film überhaupt geht, das ist vielleicht gar nicht so bekannt. Man kennt immer diese Szene, wo er im Regen tanzt. Aber wo es eigentlich in diesem Film drum geht, ist es, dass es eigentlich diese Zeit darstellt, wo von Stummfilm auf Tonfilm umgestellt wird. Und die ganzen Schauspieler sich eben jetzt darauf umstellen müssen, dass sie plötzlich reden müssen während des Films und nicht mehr stumm schauspielern können. Und dabei kommt natürlich raus, dass manche Stimmen eben nicht so toll sind für einen Film. Und da gibt es natürlich dann auch Probleme. Und dadurch, dass es eben diese Umstellung ist, dass die Leute jetzt beim Schauspiel auch reden müssen, müssten sie natürlich auch zu Vocal Coaches gehen, also zu Leuten, die ihnen beibringen, richtig zu singen, beziehungsweise zu reden, dass dort schönes, verständliches Englisch geredet wird. Und da ist natürlich auch eine Szene mit Donald O'Connor und Gene Kelly dabei, wie sie diesen Vocal Coach so ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen Schabernack dabei treiben und aber eine Szene dabei tanzen. Wirklich nicht von dieser Welt. Ganz tolles Tanzen, was sie da zeigen. Und immer dabei dieses Positive, wo man wirklich merkt, dass die einfach leben dafür. Und es kommt auch durch, dass einfach die Person hinter der Figur des Films, also selber Donald O'Connor und Gene Kelly, das lieben, was sie da tun. Also das sieht man wirklich in diesen Szenen. Dann natürlich Good Morning, ne, wo auch Debbie Reynolds dabei ist, wo sie zu dritt etwas tanzen. Na, das ist Good Morning, Good Morning. Also super, auch eine super Szene zu dritt mit tollen, Verwendung des Sets auch, was sie benutzen hinter die Bar, dann mit Regencapes und was weiß ich nicht, allem Treppen benutzen. Also ganz toll choreografiert eben auch, wie sie dort das ganze Set mit integrieren. Was ja auch so ein bisschen vom im Film auch porträtiert wird, dass eben man viel auf Dreharbeiten oder bei Dreharbeiten sich befindet, weil sie halt gerade einen neuen Film produzieren, der eben mit einen Tonfilm produzieren. Deswegen sind sie quasi auch an Sets und dann können die Sets eben auch mit in die Tanznummern eingebaut werden. Was zum Beispiel bei Donald O'Connor Make 'em Laugh auch ja sehr prominenter Fall ist, wo er nämlich einmal durch diese Pappwand ja am Ende durchfliegt, weil er da ein Salto ja machen will. Er macht drei Salteten. Beim letzten will er sich abdrücken und fliegt aber leider durch diese Pappwand durch, weil die nicht fest war. Also toll einfach, wie man auch da versucht, das Set mit in den Film zu integrieren. Also ein wirklich toller Film und natürlich die bekannteste Szene, die namensgebende Szene, zumindest im Englischen für den Film, Singing in the Rain, wo Gene Kelly alleine draußen einfach in Pfützen in einem triefenden Monsun mit einem Regenschirm und einer Laterne tanzt. Wahrscheinlich eine der bekanntesten Szenen überhaupt, Filmszenen, nicht nur Tanzfilmszenen, sondern Filmszenen, weil das einfach, ja, toll choreografiert auch wieder, super Sets mit integriert, Gene Kelly halt, was soll man noch dazu sagen, einer so toll getanzt, dass man einfach immer wieder begeistert ist, diese Szenen sehen zu dürfen und da wirklich tolle Inspirationen draus ziehen kann, wie man mit guter Laune und eine cleveren Choreografie natürlich auch, toller Musik, klar, das steht außen vor, was super, super Kreatives zaubern kann und dass die Leute das eben so auch wirklich wertschätzen. Ja, ist einfach einer der wichtigsten Filme, die wir fürs Tanzen haben, weil eben dort natürlich auch viel, viel getanzt wird. Aber guckt euch den an, also das ist wirklich, ja, wenn ihr tanzen mögt, ist das wirklich der Film auf jeden Fall für euch und da kann man auch viel rausziehen. Ja, Sharks vs. Jets als nächstes. West Side Story 1961. Natalie Wood als Maria und Richard Beimer als Tony. Ja, Leonard Bernstein und Stephen Sondheim haben Musik und Musik produziert und die Lyrics dazu geschrieben. Absoluter Klassiker, ohne Frage, auf jeden Fall einer der besten Musicalfilme aller Zeiten. Unglaubliche Choreografien, unglaubliche Gruppenchoreografien und natürlich, ja, Romeo und Julia, 20. Jahrhundert. Montagues gegen Capulets, Sharks versus Jets, im Endeffekt nur im 20. Jahrhundert geholt. Aber wirklich tolle Choreografien, unglaubliche Sets, unglaubliche Costume-Designs, also die Kostüme, die sie anhaben, die Kleider, die sie anhaben. Tolle schauspielerische Leistung auch und natürlich eine Story, die, ja, über die man gar nichts sagen muss, sondern es ist natürlich auch hochdramatisch dann in den letzten, im letzten Akt, aber worauf wir natürlich gucken wollen, ist das Tanzen und im Endeffekt, was soll man dazu sagen? Ich weiß nicht, was man als beste Tanzszene rauskristallisieren soll oder rausnehmen soll, weil es irgendwie bei allen Tanzszenen doch sowas Besonderes ist. Verschiedene Rassen sind dort vertreten und die tanzen eben auch verschieden. Und das sieht man und das ist auch sehr gut so, dass es so auch dargestellt wird. Die Szene, in der, wo sie sich alle auf der Party treffen und im Endeffekt die zwei Gruppen nebeneinander tanzen oder die zwei Paare innerhalb dieser zwei Kreise tanzen. Es ist toll zu sehen, einfach wie damals auch schon darauf geachtet wurde, dass es doch wirklich jeder sein eigenes oder seine eigene Persönlichkeit da reinbringen konnte und beim Tanzen das auch aufgefallen ist, dass es einfach, ja, jeder so getanzt hat, wie er wollte oder wie er bestmöglich natürlich getanzt hat. Klar, es war ja ein wichtiger Film, aber eben viele tolle Sachen dort gezeigt wurden und im Endeffekt, also wenn sich jemand für Choreografie interessiert, für Formationen auch, also ich meine, das sind ja unglaubliche Bilderwechsel, die dort passieren, choreografisch gesehen, tolle Ballett ausgebildete Tänzer, die sich dort zu anderen Tanzformen auch haben hinreißen lassen und dort super toll aussehen, wirklich etwas kreieren, was ja auch in den nachfolgenden Jahrzehnten in so einer Form einfach nicht mehr möglich war. Das liegt eben nicht nur daran, dass es eine tolle Musik ist, sondern es liegt wirklich auch an der Story natürlich, aber an der Choreografie, an dem Tanzen mit Sicherheit auch, weil das so etwas war damals, gab es damals nicht und ich will die Neuverfilmung von 2021 oder wann das war, ich glaube das war von Steven Spielberg, dann nicht schlecht reden, aber im Endeffekt ist das Original auf jeden Fall bei weitem besser, da es einfach noch diesen Flair viel besser umsetzt, den das Original wirklich kreiert hat, auch in der Zeit, in der es ja gespielt hat und in der Zeit, in der es gedreht wurde. Da denke ich, das ist auf jeden Fall ein großer Mehrwert für die Tanzwelt gewesen. Jeder kennt West Side Story irgendwie. Jeder hat schon mal was davon gehört, auch wenn er den Film noch nie gesehen hat. Aber es ist ein unglaublicher Film und der hat 10 Oscars gewonnen. Also da weiß man schon, wenn man da irgendwas nochmal sich angucken will oder mal nicht weiß, was man gucken soll, West Side Story mal gucken, das Original von 1961. Guckt auf das Tanzen, Leute, das ist echt, die Leute sind einfach unglaublich, wie toll sie da tanzen. Auch vielleicht ein paar Hintergrundsachen dazu, nicht alle Sachen wurden live gesungen. Natalie Wood, die Maria gespielt hat, wurde gedoubelt beim Singen, aber nur, nicht beim Reden natürlich nicht, aber in den Gesangseinlagen wurde sie von einer amerikanischen Sopranistin, Marnie Nixon, gedoubelt sozusagen, die auch für Audrey Hepburn und für Marilyn Monroe gedoubelt hat. Und Tony hat Jim Bryant zu hören, ist da zu hören gewesen. Auch ein Sänger, der öfters gedoubelt hat, sagen wir mal so. Ja, da wurden die Namen in den Originalabspannen nicht aufgeführt von den gedoubelten oder von den Doubles. Das ist natürlich auch schade. Warum? Ne? Ich meine, es sind ja auch Künstler, die ihr Feld lieben und auch, denke ich mal, von Anfang an hätten dort da die Lobe bekommen sollen, aber das wurde erst dann bei späteren Auflagen, wurde auf der CD dann auch nur geschrieben, dass dort ja ein paar andere Leute noch ihre Stimme den Schauspielern geliehen haben, nur in den Musical-Teilen, also in der, wo gesungen wurde. Das heißt, die schauspielerischen Leistungen und so sind natürlich alles die zwei Schauspieler, Natalie Wood und Richard Beimer. Ja, dann würde ich mal sagen, John Travolta müssen wir auch irgendwie mal besprechen. Saturday Night Fever 1977, auch schon fast 50 Jahre jetzt her, der Film. John Travolta, Karen Lynn Gorney, Saturday Night Fever. Einer der wirklich geilsten Intro-Szenen für einen Charakter, die es gibt, wo er diesen Walkdown macht am Anfang und natürlich die Bee Gees einfach Staying Alive im Hintergrund spielen. Also man kann mal, man kann sagen, was man will, aber das ist schon heftig, heftig cool, sagen wir mal. Einfach diese Coolness, die da auch in dem Walk drin ist, das ist schon echt, echt gut, schauspielerisch und auch natürlich die Musik dazu. Bee Gees generell in diesem Film einfach, vollkommen unglaublich, diese Musik dazu ist, was für Hits sie daraus geknallt haben. Das, ne, Night Fever alleine ist ja schon selber ein Hit an sich und dann How Deep Is Your Love auch noch, das sollten wir auch, denke ich, ja noch gute Erinnerungen haben als Lateintänzer. John Travolta hat dafür sogar eine Oscar-Nominierung bekommen, also das ist ein wirklich cooler Film, kennt natürlich auch irgendwie jeder diese Szenen, wo er diesen Disco-Dance macht auf der Tanzfläche. Seine Solo-Performance zu You Should Be Dancing ist natürlich auch einfach, auch wieder so wenig Cuts wie möglich, sondern einfach, lass den Jungen mal machen, lass ihn mal tanzen und der wird das schon rocken. Auf jeden Fall ganz, ganz tolles Tanzen in diesem Klassiker auch wirklich. Sozialkritische Szenen gibt es natürlich auch in dem Film. Es wurde auch in den USA dann 1978, ein Jahr später nach der normalen Veröffentlichung, eine jugendfreie Version veröffentlicht, in der halt ein paar Themen nicht behandelt werden, die, denke ich mal, auch für den Film jetzt nicht unbedingt allzu wichtig waren. Im Endeffekt geht es darum, dass es eben dieser, der Junge, Tony Manero heißt der mit Nachnamen, Tony Manero, eben tagsüber quasi in einem streng katholischen Elternhaus aufwächst und eben in einem Farbengeschäft arbeitet und nachts, wie es so schön heißt, zum König der Tanzfläche wird, nämlich zum Disco-König und dort dann eine Tanzpartnerin trifft oder eine Frau trifft, die sagt, ja, wir können ja zusammen mal, oder die beschließen, wir können mal zusammen an einem Tanzwettbewerb teilnehmen, den sie dann, wofür sie auch trainieren, was auch viel des Films ausmacht, den sie dann auch gewinnen werden, wobei er sich nicht darüber freut, weil er sieht, dass der Zweitplatzierte eigentlich hätte gewinnen müssen, aber da er puerto-ricanischer Abstammung ist, deswegen den Platz nicht bekommen hat und das ihn ein bisschen traurig macht und er dann für sich entscheidet, dass er dem Zweitplatzierten den Pokal übergibt und sagt, so, du, ihr habt das gewonnen, ich hatte das eigentlich nicht verdient, weil ihr wart besser als ich. Dann gibt es, der Rest des Films ist natürlich dann nicht viel übers Tanzen, aber auf jeden Fall lohnt es sich diesen Film nochmal anzugucken, wenn man den auch schon länger nicht mehr gesehen hat, einfach mal zu gucken, wie John Travolta sich da bewegt und was er da abreißt auf der Tanzfläche. Ein wirklich extrem toller Film, auch einfach diese 70er-Zeit nochmal anzuschauen, wie sie da auch draußen rumlaufen mit den Klamotten, die 70er halt. Weiß jeder, wovon ich rede, wie man in den 70ern eben so aussah. Auf jeden Fall ein toller Film, guckt euch den nochmal an und vielleicht mal das nächste ein oder zwei Sachen nochmal wieder aufleben lassen, wäre auch mal eine Idee dafür. Nicht zu vergessen natürlich auch die Nachfolge oder der zweite Teil von Saturday Night Fever, Staying Alive, 1983 ist der rausgekommen. Sylvester Stallone hat Regie geführt, John Travolta natürlich immer noch in der Hauptrolle und war nicht so ein großer Erfolg wie Saturday Night Fever, hat aber trotzdem auch zu der Zeit schon das Dreifache seines Produktionsbudgets eingefahren, also wurde es dann doch noch als großer Erfolg verbucht. Auch die Bee Gees haben immer noch die Soundtracks gemacht dafür, 5 neue Songs, Stayin' Alive natürlich auch ein Megasong, den auch jeder noch kennt, also da auch könnt ihr auch nochmal reingucken. Und noch ein Film von John Travolta, 1978, nicht Saturday Night Fever, sondern Grease. Und hier wird im Deutschen einfach noch Schmiere hinterhergeschrieben als deutsche Übersetzung, dass jeder weiß, was Grease auch heißt. Das heißt natürlich nicht nur das Öl für Motoren, Grease, ne, also das Schmieröl, sondern auch das, was sich so in den 70ern in die Haare geschmiert wurde. Natürlich, dass John Travoltas Locke vorne auch schön stehen bleibt, das nannte man auch Grease. Ja, John Travolta als Danny Zuko und Olivia Newton-John als Sandy Olsen, natürlich sehr bekannt, auch für diese letzte Szene, wo sie da in diesem schwarzen Lederoutfit mit den High Heels dann tanzt nach dem Ganzen, was vorher passiert ist. Sehr bekannt natürlich diese Szene. Es geht viel um rivalisierende Gangs natürlich und um zwei Kinder eigentlich nur, die auf eine Highschool gehen und einen Tanzwettbewerb zusammen tanzen wollen und dann geht es um Trennungen und dann wieder Versöhnung und dann willst du mein Mädchen sein und das Ganze Klischeehafte natürlich, aber man muss sagen, natürlich musikalisch, tänzerisch ist das schon ein ganz toller Film, der da produziert wurde und ja, Olivia Newton-John natürlich auch wirklich eine bekannte Sängerin dadurch geworden auch, die dann auch aus den USA eben international Fuß fassen konnte als Sängerin. Und natürlich der Soundtrack, 24 Lieder, die da eine super Atmosphäre geschafft haben für diesen Film. Also wurde wirklich wirklich toll inszeniert alles und auch die ganzen Tanzszenen da drin auch sehr toll. Also schaut euch auf jeden Fall auch Grease an. Wenn ihr ein John Travolta-Fan seid, dann auf jeden Fall auch den Film angucken. Dann kommen wir zu einem wahrscheinlich der bekanntesten Tanzfilme aller Zeiten, nämlich Flashdance 1983. Ja, Jennifer Beals und Michael Nouri in den Hauptrollen. Also spielen Alex Owens, die als 18-Jährige in einer Bar nachts tanzt und tagsüber als Schweißerin arbeitet, jeder weiß es noch, und ihre Träume natürlich verwirklichen will und ihr Chef natürlich Nick Hurley, gespielt von Michael Nouri. Ich weiß gar nicht, ich habe überlegt, ob ich diesen Film überhaupt mit reinnehmen soll, nicht wegen des Tanzens, weil das Tanzen ist natürlich ikonisch und wirklich berauschend, sondern dass ja eigentlich Jennifer Beals auch eine Schauspielerin ist, wie wir alle wissen, und dem Regisseur natürlich Adrian Lyne ihre Tanzkunst nicht genügt hat und er deswegen gesagt hat, sorry, wir brauchen ein Double für dich. Dieses Double ist Marine Jahan, eine französische Tänzerin gewesen, die auch danach noch weiter in anderen Produktionen getanzt hat. Das Komische daran ist aber natürlich, dass Marine Jahan nicht in dem Abspann erwähnt wurde als Double. Sie war relativ häufig sogar als Double von Jennifer Beals eingesetzt, aber sie wurde nicht erwähnt. Ich weiß nicht, inwieweit das bekannt ist bei den meisten Leuten, aber ja, ich habe da jetzt keine Traumata ausgelöst oder so, aber es ist halt so, dass ja, dass dem Regisseur das nicht genug war und er deswegen gesagt hat, wir brauchen irgendwen anders. Vor allen Dingen, ich wusste aber nicht, dass in der letzten Szene, in der finalen Szene, die natürlich wo sie zu dieser Audition geht, um dort ihren Traum zu verwirklichen, wo auch das dieses Lied What a Feeling natürlich kommt, auch sehr ikonisches Lied, dazu kommen wir gleich noch, dass dort nicht nur Marine Jahan als Double eingesetzt wurden, sondern noch ein Breakdancer eingesetzt wurde, Richard Colen, und noch eine Turnerin, Sharon Shapiro, die auch dort Choreografie-Teile getanzt haben. Ne, der Breakdancer, es gibt ja diese Szene aus dieser Audition, wo sie ja das Breakdancen, diesen Twist auf dem Rücken macht. Das ist natürlich, ja, das ist sehr schwer, das zu tun. Dafür haben sie halt einen Breakdancer genommen und dann eben noch eine Turnerin für mehr akrobatische Sachen. Also dort haben 4 Leute diese Choreografie vorgetanzt. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass dort so viele Double eingesetzt wurden. Ja, was soll man dazu sagen, wenn der Regisseur natürlich sagt, nee, ich möchte, dass mein Film gut aussieht und ich finde, dass du für den Teil nicht genug Erfahrung hast oder das nicht genug oder nicht gut aussieht, dann ist das natürlich das gute das Recht auch von ihm, da Doubles einzusetzen. Dass dieses Double dann natürlich nicht im Abspann erwähnt wird, das ist klar, das geht gar nicht so, aber es ist trotzdem ein toller Film, kann man nichts gegen sagen. Trotzdem ein toller Film, unglaubliches Tanzen, auch die Szene natürlich mit dem Wasser, ikonische Szene einfach, die schon zig Male danach auch kopiert wurden. Auch die Szene mit der Audition wurden ja danach auch noch ganz oft kopiert für andere Filme beziehungsweise für andere auch Teile, also auch Parodien wurde es zum Beispiel auch benutzt, diese Szene. Und ja, trotzdem toller Film gewesen. Man darf Jennifer Beals natürlich keinen Vorwurf machen oder so, denn sie ist Schauspielerin. Man hätte da vielleicht irgendwie drumherum arbeiten können, aber gut, was will man da jetzt noch zu machen? Das ist 40 Jahre her. Und gut. Wir kommen nochmal zu der Musik natürlich, denn She's a Maniac ist natürlich auch ein ikonisches Lied, was jeder kennt. What a Feeling, auch sehr für diese finale Szene das Lied genommen. Und es gibt ein Album zu diesem Film, also Flashdance-Album, mit 10 Titeln drauf. Und als dieses Album rauskam, gab es von Michael Jackson ein Album, das zur Zeit oder zu der Zeit auf Platz 1 der US-Albumcharts war. Und als Flashdance-Album rauskam, hat es sogar Thriller verdrängt. Also das Thriller-Album von Michael Jackson wurde von Platz 1 verdrängt von diesem Album. Das muss man auch erstmal schaffen, denn ich denke mal, Thriller ist ja nicht so ein schlecht verkauftes Album von Michael Jackson. Daher ist das schon ein heftiger, hat dieser Film einen heftigen Einschlag gehabt und war sofort weltweit bekannt natürlich. Thriller hat sich dann nach kurzer Zeit den Platz 1 wieder zurückgeholt, aber eben für eine gewisse Zeit war Thriller eben 1983 auf Platz 1 der Albumcharts. 1984 kam Breakin' raus. Das ist ein Film, eigentlich ein sehr eher unbekannter Film, da es sich einfach um natürlich Breakdance handelt. Der hat, sagen wir mal, jetzt auch nicht viel Anklang gefunden, aber trotzdem ein Film, der einer ganzen Jugendgeneration das gezeigt hat, was man mit seinem Körper auch noch machen kann. Das heißt, es wurde viel in Streetdance, in Hip-Hop wurden sie angeführt, Breakdance. Und ich meine, das ist ja auch heute immer noch ein sehr großes Thema. Wir haben 2024, das heißt, und im schon April, das heißt, in etwa 3 Monaten wird zum ersten Mal Tanzen olympisch, nämlich im Breaking. Also deswegen ist auch ein ganz nicht zu vernachlässigender Film, wo einfach diese Kultur aus den USA rübergeschwappt ist in die ganze Welt hinein. Hat natürlich auch ein paar coole Cameos, das heißt Ice-T hat sich da selber dargestellt, hat da ein bisschen was gerappt und so, und Jean-Claude Van Damme, selbst er hat da als Tänzer mitgespielt. Also auch kann man ja mal reingucken, wie er das so gemacht hat. Aber es sind unbekannte Schauspieler, weil es halt Tänzer sind, die jetzt danach auch eher weiter als Tänzer gearbeitet haben und nicht in die Schauspielerei gewechselt sind, aber wirklich die tänzerischen Fähigkeiten auch von den Kindern, die in diesem Film tanzen, wirklich, wirklich absolut sehenswert. Das heißt, einfach reingucken, mal reingucken und dauert nicht lange. 90 Minuten Film, ist aber trotzdem empfehlenswert, weil es wirklich einen Einfluss auch zu den anderen Tanzfilmen, die in dieser Zeit eben rausgekommen sind, gestellt hat. 1984 sehen wir Kevin Bacon in Footloose. Den Film, der Film hatte ja auch nochmal jetzt eine Neuverfilmung. Wir gehen aber natürlich auf das Original, denn ne, Original ist immer besser. Footloose, ja, die kleine Stadt in die Kleinstadt Beaumont, die ein Tanzverbot hat. Das hört sich immer witzig an, wenn man so denkt, so, ha, das kann ja gar nicht echt sein, aber es ist leider schon ein bisschen auf einer wahren Begebenheit beruht. Nämlich gab es eine Kleinstadt in Oklahoma, die ja, von 1898 bis 1980 ein Tanzverbot hatten. Also das muss man sich auch mal vorstellen, dass es wirklich eine Stadt in den USA gab, wo man fast 90 Jahre lang kein oder gute 80 Jahre lang nicht tanzen durfte. Das ist ja, also ist ja schon irgendwie ein bisschen unvorstellbar, aber das war so. Da geht es dann natürlich um den Kampf zwischen den jungen Wilden sozusagen und der eingesessenen Kirchenelite, die das Verbot natürlich starr behalten will. Und ja, auch tänzerisch gesehen ganz, ganz toll, was Kevin Bacon da abliefert, zusammen mit Laurie Singer als Ariel Moore. Ganz toll, die Choreografie, und Footloose ist ja auch ein immer noch ein bekannter Film, den ja der sonst kein Remake bekommen hätte, wenn das jetzt ja ein Film von irgendwann oder irgendwas gewesen wäre. Natürlich auch eine sehr, sehr, sehr bekannte Filmmusik, Soundtrack, also ein ganzes Album dafür auch natürlich. Waren 9 Titel drauf, gab noch ein paar Bonustracks, die ein bisschen später rausgekommen sind, aber natürlich von Kenny Loggins. Footloose ist ja auch jetzt immer noch ein Jive, den man eigentlich immer noch tanzen kann. Ein bisschen zackig, aber das geht immer noch sehr gut. Und kleine Hintergrundinfo nur, wer das nicht wusste, Kevin Bacon war gar nicht Nummer 1 Besetzung, sondern es sollte eigentlich erst Tom Cruise machen. Also Tom Cruise war die Nummer 1 und dann wäre Rob Lowe der zweite gewesen, der eigentlich dort die Figur des Rand McCormick ja, spielen sollte, und der konnte dann auch nicht, und danach hier erhielt erst Kevin Bacon diese Rolle. Aber ich denke, das ist schon auch gut so gewesen, denn Kevin Bacon hat das ja wirklich toll gemacht und es war ja kein Flop, ne? Es war ja ein mega, mega Erfolg, und deswegen kann man nicht sagen, dass da irgendwo eine Fehlentscheidung getroffen wurde. Ist auf jeden Fall ein toller Film, der auch immer noch das sagt man im Englischen so, der it's holding up, also der immer noch relevant ist, sagen wir mal so, denn dieses das Rockmusik und dieses Tanzen, dieses ja offene Tanzen und Alkohol, dass das immer noch zu schlimmen Sachen führen kann. So, das gibt's ja immer noch, dieses Vorurteil, dass da, ne, ist ja das Gleiche, als so diese Metal-Musik rauskam, ne, dass das ein bisschen, dass da satanistische Sachen hinterstecken und so. Das ist natürlich alles, kann man immer noch auf heute beziehen, dass die Jugend sich da immer noch gegen die ältere Generation immer ein bisschen durchsetzen muss, wenn irgendwas Neues entsteht. Ne? Also deswegen hält dieser Film auf jeden Fall gut durch, und das Tanzen ist natürlich einfach immer noch toll. Wir gehen weiter ins Jahr 1985, und dort haben wir einen sehr schönen, sehr tollen Ballett- und Tapdance-Film, nämlich White Nights. Da haben mitgespielt Michael Baryshnikov, Gregory Hines und auch eine 40-jährige Helen Mirren. Das vergessen auch immer ganz viele Leute, dass selbst Helen Mirren in diesem Film mitgespielt hat, die dort eine Ballerina aus der Sowjetunion spielt. Ja, ein ganz, ganz toller Film. Worum geht's eigentlich? Der Plot ist im Endeffekt nur dafür da, dass man Gregory Hines, diesen unglaublich tollen Tapdancer, auch mit Baryshnikov irgendwie zusammen in eine in eine Szene packen kann und die zwei dann miteinander dort tanzen können. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum sie diesen Plot geschrieben haben. Also es geht so ein bisschen darum, dass Baryshnikov einen übergelaufenen Balletttänzer spielt, der dann in der Sowjetunion einen Flugzeugunfall hat und dort dann quasi wieder gefangen genommen wird. Und Gregory Hines ist ein übergelaufener US-Amerikaner, der in die Sowjetunion nach dem Vietnamkrieg defektiert ist. Also da ist treffen sich die beiden und dann müssen sie miteinander eine Show kreieren und natürlich gibt es da am Anfang dann immer Spannungen zwischen den beiden und naja, es ist auf jeden Fall die Hauptsache in diesem Film sind die unglaublichen tollen Tanzszenen, die von der US-Choreografin Twyla Thorpe auch choreografiert wurden. Da denkt man auch, Baryshnikov, der braucht einen Choreograf, also diese ja, in dem Film ist es auf jeden Fall so, dass diese Twyla Thorpe den Film mit choreografiert hat und auch sehr viel mit Baryshnikov gearbeitet hat. Also das ist eine sehr vertraute Person von Baryshnikov gewesen, die viel mit ihm choreografiert hat oder die auch viel zusammengearbeitet haben. Also das ist eine wirklich, wirklich tolle Frau, die viel auch an dem US-New York Ballett-Theater choreografiert hat, also dort auch sehr, sehr schöne Erfahrungen sammeln konnte und auch das in dem Film beweist, weil die Tanzszenen in diesem Film sind einfach der absolute Oberhammer. Das muss man einfach mal sagen. Wer den Film noch nie gesehen hat, mal angucken. Die erste Szene, da muss man immer mal so ein bisschen, da muss man warm werden mit dem Film, denn das ist schon eine geile Tanzszene. Aber es ist, da muss man einmal drüber gucken und dann nicht viel weiter dem Beachtung schenken, denn das ist, das kann für manche etwas komisch wirken, diese Szene. Deswegen einfach das Tanzen genießen und ja, was da sonst in der Szene noch passiert, einfach mal ignorieren. Es ist ein Theaterstück, sagen wir mal so. Also das merkt man in der ersten Sekunde nicht, dass es ein Theaterstück sein soll, aber es ist ein Theaterstück, deswegen könnte man das vielleicht ein bisschen mehr verstehen. Die Lieder dieses Filmes sind auch unglaublich interessant und auch erst bei der Recherche für den Film habe ich das so erst mitbekommen, denn 1985, das ist auch noch vor meinem Geburtsjahr, Lionel Richie hat für diesen Film hat er das Lied Say You, Say Me als Titelsong geschrieben. Das heißt, der Regisseur Taylor Hackford ist auf Lionel Richie zugegangen oder die Produktionsfirma ist auf Lionel Richie zugegangen und hat gesagt, so, wir bräuchten ein Titellied für diesen Song, willst du das machen? Und dann hat er sich den Film angeguckt und gesagt, jo, mach ich. Und dann hat er diesen Song Say You, Say Me mit meiner wunderschönen Engelstimme hat er geschrieben und hat aber gesagt, ich nenne den halt nicht White Nights, sondern ich nenne ihn eben Say You, Say Me. Und dann haben sie gesagt, okay, super, nehmen wir. Und dann hat dieser Film, oder dieser, nicht dieser Film, sondern dieser Song hat dann auch, weil er ja so toll ist und so bekannt ist, einen Golden Globe und einen Oscar auch als besten Filmsong gewonnen. Also das ist ja auch ein sehr, sehr bekanntes Lied. Und das ist der offizielle Filmsoundtrack. Dann gibt es natürlich in dem Film auch noch ganz, ganz tolle andere Musik, zu der auch getanzt wird, nämlich Prove Me Wrong von David Peck. Das ist die Szene, auch eine sehr, sehr bekannte Szene, die in einem Trainingssaal spielt, wo Baryshnikov und Gregory Hines zusammen die gleiche Choreografie tanzen, aber man dort eben die unterschiedliche Ausbildung von den beiden erkennen kann. Also das heißt, Gregory Hines ist ja ein unfassbar talentierter Tapdancer gewesen, der wirklich ja ganz toll sich bewegen konnte und das sehr interessant alles gestalten konnte und Baryshnikov, klar, kennt jeder, ist einfach einer der besten Balletttänzer, die es jemals gegeben hat und die zwei tanzen eben die gleiche Choreografie in den zwei unterschiedlichen Stilen und das ist unglaublich, wie sie das machen, wie toll das aussieht, was für Bewegung sie benutzen und also wirklich, das ist eine Szene, die man sich auch bei YouTube angucken kann, wenn man den Film nicht ganz gucken will, kann man sich diese Szene angucken. Auf jeden Fall empfehlenswert, viel Sachen kann man da rausziehen, dass eben auch die unterschiedlichen Tanzstile in einer Choreografie beide gut aussehen. Ne? Das heißt, es ist nicht der eine besser oder der andere besser, sondern es sehen beide Stile gut aus, auf diese Musik auch noch. Ist keine klassische Ballettmusik, deswegen macht Baryshnikov das schon extrem gut. Aber eben, dass beide Stile da sehr gut aussehen und dass beide natürlich Ausnahmetänzer sind und es deswegen sehr, sehr gut verkaufen können. Dann gibt es auch noch eine Szene in einem Theater. Da macht Baryshnikov ein Solo. Das ist von Wladimir Wysotsky, Capricious Horses heißt das Lied. Das ist ein Lied, was ich mir niemals in der Freizeit anhören würde, weil das, ja, das ist schon, das ist ein heftiges Lied. Das ist eine sehr raue Stimme, wo nicht gesungen wird, wo eher mehr gesprochen, geschrien wird. Hat aber einen unglaublichen Unterton darunter und dann Baryshnikovs die Choreografie dafür ist einfach ja sehr gut und auch in dem er verkörpert da sehr gut den Gemütsstand, in dem er in dem Film da gerade zu dem Zeitpunkt drin ist. Deswegen ist das eine sehr, sehr tolle Szene, die man auch einfach auf YouTube nochmal finden kann. Ja, da weiß ich nicht. Also wenn ich die Szene mal gucke, dann denke ich mir, aua, meine armen Knie. Das tut mir beim Hinsehen weh und mir würden auch direkt, ich glaube, nee, nach 10 Sekunden werden mir alle Bänder in meinem Fußgelenk gerissen, so was der da macht. Das tut beim Hinsehen weh, aber es ist unglaublich. Also auch die Intensität, die Länge, die verschiedenen Elemente der Choreografie und natürlich Baryshnikovs unglaubliche Elastizität und körperliche Eigenschaften, die er da super herauskristallisieren kann. Also das ist wirklich einfach toll, wie er das dort präsentiert. Ja. Also dieser Film ist auf jeden Fall nur fürs Tanzen da. Sie mussten halt irgendwie eine Story darum bauen, um diese zwei Ausnahmetänzer, dass da irgendwie was Sinnvolles rauskommt. Deswegen diesen Film auf jeden Fall gucken, wenn ihr einfach geile Tänzer sehen wollt, dann ist es auf jeden Fall was für euch. Die geilste Szene für mich ist natürlich immer noch die 11 Pirouette Scene. Also das heißt, dort wird eine Wette abgeschlossen zwischen den beiden. Gregory Hines oder Baryshnikov sagt, ja, wie viel Rubel hast du denn dabei? Ich mache pro Rubel eine Pirouette. Und dann hat er leider zu spät gesehen, dass Gregory Hines 11 Rubel dabei hat. Das heißt, 11 Rubel müssen 11 Pirouetten sein. Ne? Und man kennt Baryshnikov, was macht er? Er stellt sich dahin ungeschnitten und dreht da 11 Pirouetten auf der Stelle. Ja, das ist beeindruckend. Das ist auf jeden Fall beeindruckend und schon eine geile Szene. Also es ist meine Lieblingsszene aus dem Film, weil er natürlich so tut, als wenn er das niemals schaffen würde und dann so ein bisschen noch mehr Geld daraus kitzelt und dann sich da hinstellt, einmal kurz ausholt und dann dreht er 11 Pirouetten bis zum Ende langsam aus, dass er da auch schön in die Endpose reinkommt. Geile Szene einfach und super. Also ganz, ganz, ganz toll. Dann haben wir als nächstes A Chorus Line 1985, Michael Douglas in der Hauptrolle als Regisseur, Choreograf, der vier Tänzer und vier Tänzerinnen für ein Ensemble für sein neues Broadway-Musical braucht. Richard Attenborough hat da Regie geführt, das ist der Milliardär, der in Jurassic Park und den Jurassic Park runter, der ältere Herr, der dort die ganzen Leute in den Jurassic Park reinlässt. Das ist Richard Attenborough, der hat dort Regie geführt. Und ja, es geht eben um diesen, vor allen Dingen um diesen Wettbewerb, um diese Plätze für dieses Musical, was Michael Douglas produzieren möchte. Da es geht also nicht um das Tanzen so an sich, sondern es geht eigentlich vielmehr um den Ausleseprozess, wie es auch heute immer noch bei vielen verschiedenen Auditions zugeht. Ne? Das heißt, es wird eine kurze Kombination, eine kurze Choreografie vorgezeigt und man sagt den Tänzern so, ihr habt 60 Sekunden, um das zu lernen. Das sind aber dann 4, 5, 6, 7, 8 Takte. Dort wird nicht erwartet, dass man alles kann, sondern es wird erwartet, dass man, wie schnell man lernen kann. Und dort wird dann sofort ausgelesen, wer das nicht schafft, ist weg. Dafür ist keine Zeit einfach am Broadway, um Ewigkeiten Schritte zu lernen, sondern man muss es sofort umsetzen können. Und dann wird, nachdem dort 16 von diesen Leuten nur noch über sind, das heißt, es sind ja, zu diesen Auditions sind ja wirklich viele, kommen ja viele Leute und es wird dann sofort ausgelesen nach diesem kleinen Choreostück und die müssen sich eben dann auf der Bühne an eine weiße Linie stellen und das ist die Chorus Line. Deswegen der Name des Films. Und dort, es sind 16 Leute, er braucht 4 Männer, 4 Frauen. Das heißt, er muss die Hälfte rausschmeißen. Und ja, dann wird er, sagt er ihnen, dass er sie jetzt ausfragen wird oder dass jemand selber etwas über sich erzählen muss, dass er erkennen kann, also der Zack heißt der Charakter, Michael Douglas verkörpert den, wer halt für die Rolle in dem Musical geeignet sein könnte. Und da dort wird auch tief in die Seele der Tänzer eingedrungen. Und ich kann das leider nicht jetzt bestätigen, dass es wirklich so ist, aber ich denke, an so Sachen wird es rangehen. Das heißt, bei Auditions, wo wirklich Tänzer sind, die auf ähnlichem Niveau hochtanzen, hochklassig tanzen und es dann darauf ankommt, wer kriegt jetzt die Hauptrolle in diesem Musical und wer muss jetzt ins Ensemble oder wen wollen wir gar nicht. Dort wird dann wirklich auch so Persönlichkeitstests gemacht, wo nichts verheimlicht werden kann oder darf, sondern dass dann dort alles offengelegt werden muss und egal, was das für ein Thema ist und egal, ob da drüber geredet werden will oder nicht, da wird drüber geredet. Ich denke, dass vielleicht nicht in dieser extremen Art wie in diesem Film, aber in so einer ähnlichen Art wird das mit Sicherheit gemacht werden auch. Und es ist dann eben so, dass natürlich noch, klar, wenn das jetzt nur der Film wäre, das wäre ja langweilig. Das heißt, muss ja irgendwie noch ein bisschen Liebesdrama mit rein, ne? Weil sonst wäre es ja kein Hollywood-Film. So, da kommt dann noch eine Ex von ihm, die ist dann auch bei und die sagt, nein, ich möchte nicht besonders behandelt werden. Ich möchte mich auch auf diese Reihe reinstellen und dann da befragt werden, ne? Und naja, man muss ja irgendwie ein bisschen Drama mit reingeben, weil sonst ist er vielleicht ein bisschen langweilig. Ja, das Tanzen ist, warum es so interessant ist, ist natürlich einmal zu sehen, diesen Auswahlprozess. Also da geht es jetzt nicht hauptsächlich um das Tanzen, aber viele von den Schauspielern oder viele von diesen Leuten, die dort sind, die dort spielen, sind nicht hauptberuflich Schauspieler gewesen, sondern eben auch Tänzer. Das heißt, das Tanzniveau ist wirklich hoch. Dort hat man wirklich versucht, eben zu gucken, dass sie einen guten Tanzfilm produzieren wollen, der dem Tanzen, dem Musical an sich gerechtfertigt wird oder gerecht wird und dann schauspielerische Leistung natürlich auch da ist, klar, Musical-Schauspieler müssen ja sowieso beides können, aber auch wirklich einen Fokus aufs Tanzen gelegt, was meines Erachtens auch in so einem Film wirklich, wirklich wichtig ist. Also auch ein guter Film, um das einfach mal zu sehen, was eigentlich Tänzer, auch vor allen Dingen in den USA am Broadway, wo die durchgehen, was für eine Hölle sie manchmal durchgehen müssen. Der Film wurde auch als bester Musical-Film 1986 für einen Golden Globe nominiert, hat leider nicht gewonnen, wurde auch für einen im besten Ton, Schnitt und Song für einen Oscar nominiert, hat leider auch nicht gewonnen, aber dann sieht, dass es doch irgendwie schon ein guter Film ist. Und ich meine, Michael Douglas, kann man nichts gegen sagen, das ist einfach auch ein guter Schauspieler. Also auch ein großer Tipp. Ja, und jetzt kommen wir, ja, Frances Baby Houseman, Johnny Castle, Jennifer Graham, Patrick Swayze, 1987, Dirty Dancing. Naja, wer kennt's nicht, ist ja auch mit einer der bekanntesten Tanzfilme aller Zeiten. Bitte verwechselt das, was sie da tanzen, nicht mit Salsa, das ist es auf keinen Fall. Auf jeden Fall ist es, es ist ein sehr einflussreicher Tanzfilm einfach, der das Tanzen, der auch dem Tanzen in Deutschland viel, viel geholfen hat, denn ich denke, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass die Tanzschulen in den Folgemonaten weniger Probleme hatten, denn sie wurden eingerannt. Was natürlich auch gut an Patrick Swayze gelegen haben könnte. Ich meine, der sieht in dem Film auch, ist schon ein schicker Herr, der sich auch bewegen kann. Also das hat auf jeden Fall mit Sicherheit einen großen Einfluss gehabt. Kenny Ortega war der Choreograf. Ich weiß nicht, wie viele Leute Kenny Ortega kennen oder wissen, wer das ist. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr bekannter Musical-Choreograf, der auch in anderen Filmen viel mitgearbeitet hat. Zum Beispiel die ganzen High School Musicals-Filme, wovon es ja auch drei, ich glaube, 3 gibt und eine Serie. Da hat er choreografiert alles. Also der sehr, sehr bekannter Choreograf in den USA. Und Time of My Life, natürlich das Lied für den abschließenden Tanz bei der berühmten Lift-Szene, hat einen Oscar und einen Golden Globe gewonnen. Ja, zur Handlung, jeder, denke ich mal, kennt es irgendwie, wir fahren alle in die Catskill Mountains, in das Ferienresort von den Kellermans und dort lernt natürlich Baby ihren Johnny Castle kennen, gespielt von Patrick Swayze und dann gibt es natürlich Drama und die Partnerin von Johnny, die Penny, die kann da nicht tanzen und ja, ich denke, das hätte man anders schreiben können, auf jeden Fall, wenn man das jetzt mal so im Jahr 2024 sich mal anguckt, hätte man da, denke ich, auch einen anderen Grund für finden können. Aber gut, so ist das eben damals geschrieben worden und sie kann halt bei dem Auftritt nicht dabei sein und Baby muss dafür einspringen und dafür trainieren sie sehr hart in dieser Zeit. Und da gibt es ja auch diese berühmte Szene, wo sie den Arm über seinem Kopf hat oder an seinem Kopf hat, wo sie so hintereinander stehen und er an ihrem Arm runterstreichelt und dann so an ihrer Achsel vorbeistreichelt und sie dann da immer lachen muss. Und das ist nicht geskriptet, sondern Jennifer Grey war wirklich so kitzlig, dass sie da immer lachen musste und das haben die halt drin gelassen, die Takes, die Outtakes sind das ja eigentlich. Und auch die Reaktion von Swayze, wenn er dann so genervt sich umdreht und weggeht, das ist leider seine echte Reaktion gewesen, die sie da drin gelassen haben. Ich will nicht wissen, wie oft sie diese Szene drehen mussten. Ich denke, in dem Film sind es 4-5 Mal oder was, wo es zu sehen ist. Aber ich bin mir sicher, so eine Reaktion, die müssen wahrscheinlich 20-25 Takes vorher gehabt haben. Ja, na gut. Ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Film für die Tanzgeschichte, hat viel verändert im Tanzen, aber wenn es um das Tanzen geht, dann guckt bitte, wenn ihr also einem Tanzfilm interessiert seid, guckt Dirty Dancing. Wenn ihr es nicht schon getan habt, ich denke, jeder hat schon mal Dirty Dancing geguckt, aber guckt Dirty Dancing 2. Ich weiß nicht, wie viele Leute wissen, dass es Dirty Dancing 2 gibt, aber es gibt Dirty Dancing 2, nämlich aus dem Jahr 2004. Der ist nämlich noch gar nicht so lange her, oder ich meine schon 20 Jahre alt, aber da könnt ihr auf jeden Fall andere Sachen sehen, beziehungsweise das Tanzen ist auf jeden Fall bei Dirty Dancing 2 besser. Der Originaltitel heißt nämlich Dirty Dancing Havana Nights und er spielt auf Kuba. Das heißt, lateinamerikanische Musik ist da von vorne bis hinten gegeben. Tolle lateinamerikanische Musik. Das Tanzen ist wirklich, wirklich super. Und es spielt auch Romola Garay spielt die Hauptdarstellerin, die Tänzerin, Katie Miller. Und Diego Luna. Wer Diego Luna kennt, spielt dort den männlichen Hauptdarsteller, der Tänzer. Ist Diego Luna ist ja jetzt auch ganz groß im Star Wars Universum drin, also da sollten auch manche Herren jetzt hellhörig geworden sein, dass Diego Luna eine seiner ersten Filme, nämlich Dirty Dancing 2 gehabt hat und der Junge tanzt wirklich gut, aber das liegt halt auch daran, dass er, ich weiß gar nicht, woher kommt Diego Luna, weiß das irgendjemand? Also ich weiß, dass er eine US-Staatsbürgerschaft hat, ein mexikanischer Schauspieler ist das. Das heißt, er hat einfach da so ein bisschen im Blut und ja, das Tanzen ist da viel besser. Die Handlung, sagen wir mal, naja, die ist jetzt auch nur dafür da, dass sie irgendwie so ein bisschen ein paar sozialkritische Themen da, oder was heißt sozialkritische Themen, aber irgendwie ein bisschen Drama mit reinbekommen, aber die macht keinen Sinn, die Handlung, deswegen das kann man ignorieren, aber die Tanzszenen und das Tanzen ist auch auf jeden Fall wirklich, wirklich gut, so das Grundprinzip ist eigentlich, sind zwei junge Menschen, die 18, 19 Jahre alt sind, die kommen aus unterschiedlichen Schichten, sie ist die reiche US, das reiche US-Mädchen, das mit ihren Eltern nach Kuba gezogen ist, um da so ein bisschen Geschäftskontakte zu pflegen. Und er ist einfach ein, aus einer anderen Kultur natürlich auch, ein Kellner aus Kuba, der in dem Hotel arbeitet, wo sie quasi wohnen. Und dadurch lernen sie sich kennen und er bringt sie dann, lässt sie dann so ein bisschen mit in diese, oder nimmt sie dann mit in diese Szene, in diese Salsa-Szene und dort wird getanzt und das ist wirklich cool zu sehen. Und wer Patrick Swayze super toll findet, der kann Dirty Dancing 2 auch gucken, denn Patrick Swayze hat auch eine Nebenrolle, zwei, drei Szenen hat er, das heißt, er taucht da auch kurz auf, also da kann man jetzt auch nicht sagen, ja, aber ich muss Patrick Swayze über Dirty Dancing haben. Also er ist da auch bei, ne? Deswegen, wenn ihr tanzen mögt, guckt Dirty Dancing 2. Wenn ihr den noch nie gesehen habt, guckt Dirty Dancing 2 auf jeden Fall. Und wenn ihr halt diese tolle Liebesgeschichte und den tollen Lift und alles sehen wollt, dann guckt Dirty Dancing. Das ist auf jeden Fall auch natürlich okay. Für mich ist es auf jeden Fall Dirty Dancing 2, denn damit kann ich mich einfach ein bisschen fürs Tanzen mehr identifizieren. Und ja, ich war dann immer schon ein Freund von Diego Luna, weil ich fand den damals cool, wie der da getanzt hat, und dann zu sehen, was da aus ihm jetzt für ein internationaler Superstar geworden ist, ist schon cool. Also so musiktechnisch ist zum Beispiel Shakira ist so dabei, Wyclef Jean mit dem Hips Don't Lie. Also es sind schon coole Songs dabei. Das war auch ein großer Kritikpunkt an dem Film. Ne? Der Film hat sehr schlechte Kritiken, was ich ungerechtfertigt finde auf jeden Fall. Viele Kritiken sind zum Beispiel, dass eben Shakira Musik dafür liefert, wenn der Film im Jahr 1958 spielt. Wo ich denke, ja, okay, kann man jetzt sagen, ist natürlich doof, aber ich meine, die Charaktere hören den Soundtrack ja nicht. Ne? Also ist ja jetzt nicht so, dass sie Shakira-Musik hören. Deswegen, ich finde die Musik toll, ich finde das Tanzen toll, und deswegen gucke ich den Film und deswegen mag ich den Film auch. Also, Dirty Dancing, Dirty Dancing 2, auf jeden Fall große Empfehlung. Wenn euch ein etwas modernerer Ballettfilm interessiert, dann kann man sich auf jeden Fall Center Stage angucken. 2000 kam der raus. Unter anderem spielt die Hauptrolle dort Amanda Schull, die kennt man vielleicht auch aus der Serie Suits, dann auch Zoe Saldana, eine Megastar jetzt, damals noch eher unbekannt, und Peter Gallagher hat man auch schon in den ein oder anderen Rollen gesehen. Dort geht es eigentlich auch um Balletttanzen, um klassisches Ballett, wie Leute in Ballettcompanies oder in die Hauptballettcompanies des Landes in den USA reinkommen, dass die harte Arbeit in einer Ballettcompany eben doch nicht so einfach ist, wie es vielleicht aussieht, dass man eher die Träume seiner Eltern dort lebt, anstatt seine eigenen Träume, und natürlich dann auch schlussendlich Abschlussprüfungen dort getanzt werden, wo ja immer irgendwas Interessantes, sagen wir mal, so passieren. Ich will ja auch nicht den ganzen Film spoilern. Wer den noch nicht gesehen hat, ne? Kann ja auch sein, dass es Leute gibt, die den schon noch nicht gesehen haben. Und dort ist natürlich, ist ein Hollywood-Film, daher, sagen wir mal so, ist jetzt das Tanzen ein bisschen weniger im Vordergrund. Es sind Tanzszenen auf jeden Fall da drin, die auch gut sind, und kann man sich auf jeden Fall angucken, aber natürlich ist so Drama, hier Beziehung, da Beziehung und ach, du magst mich nicht mehr, jetzt bin ich böse, und solche Sachen stehen natürlich im Vordergrund. Aber trotzdem ist es ein guter Film, ein guter Tanzfilm vor allen Dingen, die auch die etwas schwierigeren Seiten in diesen Ballettausbildungen an den höchsten oder an den besten Companies der Welt aufzeigt, was eben vielleicht auch ein bisschen bei den Leuten in Vergessenheit geraten ist. Aber das ist, denke ich, ein Film, der auch so Anfang der 2000er so ein bisschen wieder das Tanzfilm-Genre ein bisschen aufgelebt hat. Denn das war ja der Start dann von allen möglichen anderen Filmen, die in den Jahren danach auf jeden Fall gefolgt sind. Aber da war so ein bisschen da waren ein bisschen eingeschlafen, das Genre, und der hat eigentlich so ein bisschen wieder das Ganze aufgeweckt, und daher ist es, denke ich, auch ein sehr wichtiger Film für uns auch als Tänzer, dass dort wieder so die Welt ein bisschen Einblicke in die Tanzwelt bekommen hat. Auch wenn es ein Ballettfilm ist, ist es trotzdem im Endeffekt, die natürlich auch extrem hart arbeiten, um ihre Position zu stehen. Und deswegen sehr einflussreicher Film und nicht zu vernachlässigen auf jeden Fall. Auch wenn es mit Schauspielern besetzt ist, die jetzt eigentlich keine wirkliche Ausbildung, Tanzausbildung haben. Trotzdem ein wirklich sehr guter Film, auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Wir gehen ins Jahr 2000 und wir kommen damit zum Film Billy Elliot, I Will Dance, mit Jamie Bell in der Hauptgruppe, in der Hauptrolle, der den namensgebenden Charakter Billy Elliot verkörpert. Einen Jungen, der anstatt zu boxen lieber Ballett tanzen möchte, was natürlich in dem britischen Bergarbeiterstreik von 1984-85 schwer vorstellbar ist, vor allen Dingen für seine Familie. Dadurch entstehen natürlich extrem viele Spannungen. Er muss das heimlich machen. Seine Lehrerin merkt aber, dass er sehr viel Talent hat und will ihn auch zu einem Vortanzen schicken, wo er vielleicht die Möglichkeit hat, auch auf eine Ballettschule angenommen zu werden, die Royal Ballet School. Und da ist natürlich dann viel große Reibereien zwischen dem Vater, dem alleinerziehenden Vater, da die Mutter gestorben ist, und dem älteren Bruder und dem Billy Elliot. Die Tanzlehrerin, das ist auch immer sehr lustig zu sehen, ist Julia Walters. Julia Walters, die Schauspielerin, hat ein Jahr später angefangen, die Mutter von Ron Weasley zu spielen, Molly Weasley in den Harry Potter Filmen. Also da hat sie in Billy Elliot noch die Tanzlehrerin gespielt, und dann ab dem nächsten Jahr hat sie Molly Weasley verkörpert. Ist auch immer witzig zu wissen, wenn was so die ganzen Schauspieler noch für andere Rollen hatten. Billy Elliot, auch ein wirklich toller Film, da Jamie Bell jetzt auch keine Ballettausbildung in seiner Kindheit genossen hat, deswegen war das eigentlich perfekt, dass er in dem Film eben verkörpert, wie es ist, auch erstmal mit dem Tanzen anzufangen, mit dem Balletttanzen, denn das ist für Jungs natürlich mit 11 Jahren etwas schwierig, und um den auch den Abstand zu den Mädels, die das schon ein paar Jahre machen, wieder aufzuholen, und auch in der Gesellschaft schwierig anerkannt zu werden, natürlich als 11-jähriger Junge mit dem Balletttanzen anzufangen, vor allen Dingen in den 80er Jahren in England, da war das auf jeden Fall deutlich schwieriger. Aber im Film wird es sehr gut porträtiert, es gibt tolle Tanzszenen, auch wie er sich dann so ein bisschen gegen seinen Vater durchsetzen möchte. Tolle Tanzszenen auch. Und das Ende ist natürlich auch super, wie man dann erfährt. Ich will das jetzt natürlich nicht spoilern. Also kurz Spoiler Alert, alle, die den Film noch nicht gesehen haben und das Ende nicht gesehen haben, mal so 10, 15 Sekunden überspringen vielleicht. Am Ende ist natürlich, wo Billy Elliot im Schwanensee als männliche Hauptrolle, wo eben alle Schwäne als Herren getanzt werden, dann zu sehen, was natürlich auch eine Gänsehaut, wie er da angesprungen kommt und der Vater dann eben im Publikum zu sehen ist und vollkommen eingenommen von der Rolle ist. Ne? Also deswegen ein ganz toller Film und auf jeden Fall auch immer schön, einfach so sich die Geschichte nochmal anzusehen. Macht wirklich Spaß, diesen Film auch zu sehen. 2002 kommt Chicago raus. Natürlich auch ein unglaublich imposanter Film, einfach mit was auch tolle Schauspieler, Renee Zellweger als Roxanne, Catherine Zeta-Jones als Velma und Richard Gere als Billy Flynn. Toller Film, natürlich auch mega erfolgreich, 6 Oscars gewonnen 2003, also wirklich super Film geworden. Natürlich auch viele Tanzszenen da drin. Ist Geschmackssache natürlich, die Story dahinter, wie es halt in den 20er Jahren in Chicago eben war, dass dort natürlich ein paar Morde geschehen, um unsere Hauptdarstellerin zu treffen. Es beruht ja im Endeffekt auch nur auf dem Musical Chicago, daher ist es halt so. Und die Tanzszenen sind natürlich auch, also toll choreografiert. Da muss man immer natürlich gucken, dass es eben keine professionell ausgebildeten Tänzer sind, sondern hier ist es wirklich so, dass keine Doubles verwendet wurden, sondern wirklich eben die Schauspieler alles selber singen und tanzen. Das ist natürlich doppelt beeindruckend, dass es halt wirklich die Schauspieler, die eben keine Musical-Darsteller sind, sondern wirklich ausgebildete Schauspieler sind, dass sie dort selber singen, selber tanzen. Natürlich kann man dann als Tänzer immer sagen, ja, okay, das hätten wir vielleicht anders gemacht oder vielleicht besser gemacht oder was auch immer. Aber da in dem Falle würde ich da auf jeden Fall sagen, das war eine sehr gute Entscheidung und ist ein sehr toller Film. Und ja, kann man auf jeden Fall immer nochmal angucken, denn diese Tanzstile oder Tanzszenen dort kann man immer gut auch mal bei Shows benutzen. Ne? Das kommt immer, jeder kennt einfach diese Musik und diese Szenen auch und diese Choreos schon so ein bisschen. Das kann man immer super benutzen und sich da immer toll von inspirieren lassen. Und wenn wir schon bei Richard Gere sind, dann dürfen wir natürlich auch nicht Shall We Dance vergessen, darf ich bitten auf Deutsch. 2004 kommt dieser Film mit eben Richard Gere, Jennifer Lopez, Stanley Tucci ins Kino. Da geht es darum, ich denke, ist auch sehr bekannt, das spielt übrigens auch in Chicago, also ne, gleiche Stadt, nur ein paar Dekaden später, dass, ja, bisschen kein Glück mehr hat im Leben, ein bisschen Unzufriedenheit dieser Anwalt und dann fährt er an der Tanzschule vorbei und meldet sich dann an und sagt das aber seiner Frau nicht und die wird ein bisschen misstrauisch und ne, er will am Turnier teilnehmen und sagt es ihr nicht so. Also da ist alles ein bisschen so, dass irgendwie ein bisschen Drama natürlich auch gemacht werden muss. Hier ist es eben so, dass kein professioneller Tänzer für die ganzen Tanzszenen engagiert wurde, sondern es sind alles Schauspieler und sie geben auf jeden Fall ihr Bestes. Jennifer Lopez muss nicht tanzen lernen, aber sie musste lernen, wie man einen Walzer, wie man einen Tango oder Paso Doble tanzt. Das war halt einfach nicht in ihrer in ihrem Portfolio vorhanden bis dato. Richard Gere hat sich auch ein paar Monate darauf vorbereitet, auf diesen Film und Stanley Tucci, ja, also ist cool, wie er das macht. Natürlich, es ist ein reiner Hollywood-Film. Tanzszenen an sich ist jetzt, ja, okay, es ist trotzdem ein schöner Tanzfilm einfach, weil es gute Musik ist vor allen Dingen. Das macht einfach viel aus. Es ist Gotham Project Musik dabei. Diesen Tango von Santa Maria, den kennt auf jeden Fall auch jeder oder sehr viele Leute. Diese Musik ist dann nämlich gerade auch erschienen, ein Jahr vorher, glaube ich. Tolle Musik einfach. Die einzigen zwei Profitänzer, die dabei sind, sind Slavik Krikliwi und Karina Smirnov. Die sind dabei, die haben zwei kleine Nebenrollen sozusagen. Am Ende des Films, Slavik tanzt dann mit Jennifer Lopez zusammen in Blackpool, was natürlich, wenn jeder, wer in Blackpool schon mal war, weiß, dass das nicht mal ansatzweise aussieht wie Blackpool, aber sie tanzen dann in Blackpool und sie tanzen auch Standard, das weiß ich auch nicht, die Entscheidung, dass dort gesagt wurde, ja, lass mal Standard tanzen, weil das ist ja, wie wir, denke ich, alle wissen, dass Slaviks nicht bessere Tanzform Standard ist, sondern da wäre vielleicht irgendwie Latein besser gewesen, aber na gut. Dann natürlich diese Szene, wo Richard Gere die Rolltreppe hochfährt im Smoking mit zu dem Book of Love Song von Peter Gabriel. Das ist natürlich auch eine tolle Szene und gibt schön Gänsehaut. Also da kann man auf jeden Fall auch schön nochmal so ein bisschen dahinschmelzen, wenn man jetzt mehr so ein bisschen an der Story und an der schönen Musik und so interessiert ist, als wirklich an dem Tanzen. 2003 kommt Honey in die deutschen Kinos. Film mit Jessica Alba und Mickey Pfeiffer als männlichen Hauptdarsteller. Ja, dort geht es eigentlich darum, dass Jessica Alba eine Tänzerin ist, die in einem Tanzclub sozusagen Hip-Hop-Kurse anbietet und sie muss sich halt irgendwie durchschlagen. Tagsüber verkauft sie Platten und nachts arbeitet sie in einem Tanzclub und sie möchte aber natürlich mehr machen. Klar, das ist die ganz normale Hollywood-Story, das heißt, sie wird irgendwann entdeckt von einem Produzenten und er choreografiert dafür dann Musikvideos für ihn und kriegt dann natürlich, wird berühmt und hat viele Aufträge, die sie machen muss und es kommen auch immer mehr berühmte Leute, die mit ihr arbeiten wollen und natürlich ist dann auch Drama und alles wie auch in, wie immer in Hollywood. Und dieser Film ist wirklich toll, denn es ist einfach auch schön, viele Kinder tanzen damit, super begabte Kinder einfach, was die da abliefern, ist sehr beeindruckend auf jeden Fall gewesen. Und Jessica Alba hatte vorher auch keine Tanzausbildung, hat aber 3 Monate dafür richtig hart gearbeitet und war dann, also das hat man nicht gesehen, dass sie keine Ausbildung hatte, sondern das sieht wirklich gut aus, was sie da auch tanzt, wie sie sich bewegt, was sie da für Bewegungen auch so aneinander reiht. Natürlich ist das choreografiert, aber das kriegt sie wirklich gut hin. Und das ist ein toller Film, der eine gute Story hat und die Tanzszenen da drin sind halt einfach genial. Kann man sich auch viel nochmal abgucken, in Gruppen, aus Gruppentänzen raus. Super interessant. Es gibt dort einen Auftritt von Missy Elliott, die sich selber spielt. Das ist ja auch eine berühmte Rapperin aus den USA, die auch eine witzige Szene darin hat, was auch sehr, sehr cool irgendwie anzusehen ist. Was aber noch viel interessanter ist, was ich selber nicht wusste, ist, dass es danach noch 3 weitere Honey-Filme gab. Also einen zweiten, dritten und einen vierten Honey-Teil. Der zweite Teil kam noch in die deutschen Kinos im Juni 2011. Der dritte und vierte, die sind dann auch nur noch auf DVD erschienen. Vielleicht weiß ich es deswegen nicht. Die habe ich aber auch selber nicht gesehen. Wenn jemand weiß, wie die sind, kann er mal Bescheid sagen. Bei dem ersten Honey-Film, der hat mir sehr gefallen, weil das schon irgendwie eine sehr coole Umgebung war und auch wieder tolle Musik. Sean Paul hat da ein paar Lieder zu beigesteuert und da gab es wieder echt gute Musik, gute Choreos und einfach gutes Tanzen. Dann macht eigentlich jeder Film viel Spaß. 2006 kommt auch Take the Lead ins Kino oder wie auf Deutsch heißt Dance, Ausrufezeichen. Jeder Traum beginnt mit dem ersten Schritt. Ach, toller Titel. Antonio Banderas in der Hauptrolle, er verkörpert den Tanzlehrer Pierre Dulin, den es auch wirklich gab oder wirklich gibt, der in der Bronze versucht, etwas schwierigeren Jugendlichen Gesellschaftstanz beizubringen, was ja toll ist. Ne? Wir wollen das ja auch eigentlich machen, dass wir versuchen, unseren Sport ein bisschen in die Breite zu bringen. Der geht an eine Highschool und möchte mit den Problemkindern eben Gesellschaftstanz lernen und die haben natürlich überhaupt gar keinen Bock da drauf, wollen lieber Hip-Hop tanzen und bis sie von einem Tanzturnier erfahren, wo man $5,000 gewinnen kann. Also das möchte ich mal gerne wissen, wo man bei einem Tanzturnier $5,000 gewinnen kann, da mache ich auch mit. Vor allen Dingen für normalen Gesellschaftstanz. Naja, und sie trainieren dann doch dafür und alle sind am Ende natürlich glücklich und alles ist super. Bei diesem Film, dieser Film ist vor allen Dingen für ein paar Tanzszenen sehr berühmt oder ich finde diesen vor allen Dingen für ein paar Tanzszenen sehr gut. Dort wurde wo Antonio Banderas mit einer Dame einen Tango tanzt, um den Jugendlichen zu zeigen, wie man denn eigentlich mit einer Frau tanzen kann. Deswegen ist dieser Film oder diese Szene für mich sehr wichtig, dass das verständlich ist, dass viele Jugendliche da immer noch, auch heutzutage, immer noch sehr groß, das sehr groß belächeln, das Tanzen. Und vor allen Dingen für Männer sehr groß eben belächeln und das schlecht reden und das doof finden und komisch finden. Und wenn man denen eben zeigt, so wie in dieser Szene, dass wie man mit einer Frau tanzen kann und dass es eben auf Führen, Folgen und die Kommunikation zwischen Mann und Frau eher ankommt, als dass der Herr irgendwie seinen Hintern bewegen muss. Ich denke, das ist immer auch ein gutes Beispiel für die Jugendlichen, dass sie da ein bisschen anderen Blick drauf haben. Und da finde ich es sehr gut, auch von den Produzenten, dass sie eben jemanden genommen haben, als Frau, natürlich musste Antonio Banderas das als Herr machen, als Frau, die tanzen kann. Und da haben sie Katja Vechilas für genommen. Katja Vechilas ist eine sehr gute Tänzerin, wie man auch in dieser Szene sehen kann. Und vielleicht weiß jemand oder kennt jemand Katja. Sie ist die Frau von Klaus Kongstahl. Klaus Kongsthal sollte hoffentlich den meisten Leuten noch ein Begriff sein aus unserer Tanzsportszene. Also das heißt, da ist auch auf jeden Fall viel Kompetenz dahinter. Und sie hat eben diese Szene mit Antonio Banderas getanzt und sehr, sehr gut getanzt, sehr gute Repräsentation von was man im Tango, das ist ja so ein bisschen Tango Paso Doble, Tango Gentino Mix gewesen, den sie da getanzt haben, aber sehr toll und schöne Choreografie, viele, ein paar Schnitte waren dabei, also ein paar Kameraschnitte, es waren vielleicht ein, zwei zu viel, aber es waren trotzdem haben viele auch dem Tanz gut getan und es ist cool zu sehen, auf jeden Fall, dass dort dieses Ballroom-Dancing so ein bisschen trotzdem in so einem moderneren Licht auch einmal gezeigt wird, was man eben machen kann mit einem moderneren Tanzen. Denn die Jugendlichen entwickeln da so ein bisschen ihren eigenen Stil, dieses Hip-Hop-Ballroom nennen sie das, das eben beim Ballroom-Dancing vielleicht ein paar Hip-Hop-Elemente mit reinzubringen. Und ja, das macht dann auch wirklich Spaß, so in den Endszenen das zu sehen, was sie da auf die Beine stellen. 2006 kommt dann der erste Teil einer Trilogie ins Kino, die wahrscheinlich auch eine ganze Generation, eine etwas jüngere Generation als zum Beispiel bei Step Up geformt hat, nämlich High School Musical. High School Musical 1 kommt 2006 in die Kinos, ein Jahr später High School Musical 2 und 2008 dann der Abschluss der Trilogie High School Musical 3 Senior Year. Ja, Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, ganz viele Namen, die auch heute noch in Hollywood unterwegs sind. Natürlich Zac Efron, Vanessa Hudgens, zwar die zwei prominentesten davon. Also da geht es eigentlich auch natürlich das typische Highschool und Musical in einem verbunden. Da Mädchen kommt neu in eine Highschool, der Junge ist der Kapitän der Basketballmannschaft und dann plötzlich entdeckt er auch, dass er irgendwie singen kann und muss das natürlich vor seinen Freunden und seinem Vater, der der Trainer des Basketballteams ist, geheim halten und dann muss da geprobt werden für ein Musical, aber wer dann überhaupt die Rollen bekommt und deswegen gibt's da viel Drama und alles mögliche, natürlich ein schönes Hollywood-Musical, aber trotzdem choreografisch gesehen und auch die Lieder, die dafür ja eigens geschrieben wurden, sind wirklich toll und man kann das auch immer noch sehen, die Filme. Also es ist immer noch witzig zu sehen, wie jung die damals halt aussahen, ist jetzt auch schon fast 20 Jahre her. Was aber trotzdem für choreografische Ansprüche dort gestellt wurden, um diese ganzen anderthalb Stunden abzufilmen. Also es sind wirklich vor allen Dingen Zac Efron, Vanessa Hudgens mussten viel auch alleine machen. Da war viel zu tun, viel zu lernen für die damals ja noch jungen 15, 16, 17-jährigen Schauspieler. Und das dann in den drei Filmen eben auch umzusetzen innerhalb von fast nur 24 Monaten wurde ja alles abgedreht. Also es ist wirklich toll, das zu sehen. Die kann man sich auf jeden Fall auch immer noch angucken und da immer noch was draus mitnehmen, denn es zeigt einfach nur, dass man sich vor seinen Träumen nicht verstecken muss. Wenn man Basketballer ist, heißt das nicht, dass man nicht auch ein Musical-Darsteller sein kann, sondern das kann auch ein Weg sein und da muss sich niemand verstecken. Es bringt, ist auf jeden Fall eine gute Story oder eine gute Message dahinter und das sollte sich auch jeder auch nochmal zu Herzen nehmen, dass er einfach das machen soll, was er möchte, was in Teil 2 und Teil 3 natürlich immer noch mit ein bisschen anderen, nicht Kritikpunkten, aber Konflikten gestreut wird, dass dann vielleicht auch nochmal eine Trennung kommt und dann kommt man wieder zusammen und das, wie der Charakter sich da entwickelt. Ist natürlich ganz klischeehaft alles, es ist viel vorhersehbar, aber im Endeffekt ist es doch immer schön zu sehen, was sie da auf die Beine stellen, die Choreografen. Und hier haben wir nämlich dann Kenny Ortega als Regisseur auch stehen, der eben nicht nur als Choreograf von Dirty Dancing unterwegs war, so wie bei ein paar Musikvideos mit Michael Jackson, sondern eben auch die High School Musical 1, 2 und 3 der Regie geführt hat. Also da kann man sagen, war auf jeden Fall der Richtige auf dem Stuhl, der eben das Potenzial auch der jungen Leute gesehen hat oder es von Anfang an sehen konnte und deswegen das wirklich auch tolle Filme geworden sind. Ne? Das denkt man halt oder vergisst man halt immer so ein bisschen, weil man denkt so, ah, das ist ja so ein Teenie-Film, das ist irgendwie blöd. Es ist ein toller Tanzfilm einfach und das ist das Wichtigste. Es ist ein toller Tanzfilm und die kann man sich auch immer wieder angucken. Ja, damit kommen wir zu einer ganzen Reihe von Filmen, denn wir sind im Jahr 2006 und Step Up kommt raus. Channing Tatum, erster größerer Film, erste größere Rolle, mit zusammen mit Jenna Dewan, mit der er dann auch 9 Jahre lang verheiratet war. Also sie haben sich am Set kennengelernt und haben dann 9 Jahre auch eine Ehe geführt. Step Up, unglaubliche Serie an Tanzfilmen, die wirklich, glaube ich, eine ganze Generation geprägt haben. Wie gesagt, 2006 kam er ins Kino und es geht in dem ersten Film darum, dass Tyler Gage heißt der Charakter, den Channing Tatum verkörpert, zusammen mit 2 Freunden aufgrund von verschiedenen Umständen eine Theaterbühne zerstört an einer sehr renommierten Theaterschule und dafür da erwischt wird und dann ein paar Arbeitsstunden in dieser Schule ableisten muss und bei diesen Sozialstunden lernt er eben Nora Clark, also Jenna Dewan, kennen. Und ja, dann natürlich ein bisschen Drama dabei, das ist immer wichtig und das ist auch okay in dem Film. Das Tolle sind auf jeden Fall die Musik. Ganz klar, tolle Hip-Hop-Musik. Wirklich interessante Choreos dazu und die Performances von allen Tänzern ist wirklich herausragend. Dafür, dass Channing Tatum keine Tanzausbildung jemals genossen hat, wirklich, ist das schon extrem, was er da ableistet an Breakdance Choreos und dann Hip-Hop-Choreografien ist das schon wirklich, wirklich beeindruckend, weil man könnte einfach meinen, dass der schon sein Leben lang getanzt hat, aber er hat nie eine klassische Tanzausbildung genossen. Wirklich sehr interessant und natürlich Step Up ist ein Universum geworden, denn der Hype um diesen Film hat zur Folge gehabt, dass danach noch 6 weitere Step-Up-Filme immer eigentlich im Abstand so von 2 Jahren produziert worden. Vier weitere Step-Up-Filme. Schon ein bisschen falscher Blick. 2 Jahre später kam dann Step Up to the Streets, dann 2 Jahre später, 2010, Step Up 3D, also mit 3D-Brillen, da war so dieser unglaubliche 3D-Hype, da musste jeder Film 3D sein, hat nicht wirklich einen Unterschied gemacht. Ich habe ihn auch im Kino damals gesehen, das war jetzt, egal ob das mit 3D oder ohne 3D war, das war egal. Und dann 2012 Step Up Miami Heat und 2014 Step Up All In. Und ab diesem zweiten Step Up-Film ist mein absoluter Lieblingstänzer nämlich dabei, das ist Adam Savani. Der spielt in diesen Step-Up-Filmen den Charakter Robert Alexander III oder auch Moose genannt. Und das ist für mich die absoluten Entdeckungen dieser Dekade auf jeden Fall, der Anfang der 2000er. Was die Tanzszenen von ihm, wie er tanzt, unglaublich. Also das ist auf jeden Fall, wenn jemand noch mal ein bisschen Inspiration auf Bewegung, auf Musikalität, auf Intensität, auf Energie beim Tanzen legen will, der guckt sich einfach nochmal diese 2, 3 Filme mit dem an. Der war eben ab dem zweiten Step-Up-Teil erst dabei, hatte dann in den späteren auch nur kleine Nebenrollen, nur so 1, 2 Szenen, weil er dann eben schon andere Sachen wieder gemacht hat. Aber der zweite und der dritte vor allen Dingen, also Step Up to the Streets und Step Up 3D, das sind wirklich unglaubliche Tanzszenen, die der abliefert, weil er einfach ein unglaublich charmanter Mann ist, der extrem das Publikum für sich einnehmen kann mit dem, was er dort abliefert. Super musikalisch, super beweglich, ganz tolle Sachen. Das ist mein absoluter Lieblingstänzer aus den letzten, aus dieser eher frühen Dekade des 21. Jahrhunderts. Und natürlich Channing Tatum war auch, hatte ja in dem zweiten Teil auch eine ganz kleine Nebenrolle am Anfang, auch ein ganz tolles Dance-Battle, was sich da die Hauptdarstellerin mit Channing Tatum liefern. Also ich kann die ganzen Step-Up-Filme auf jeden Fall empfehlen. Es ist natürlich alles Hip-Hop, was getanzt wird, aber ganz ehrlich, das ist tolle Choreografien, die da entstehen immer. Ganz tolle Bilder, die da gewechselt werden. Sie versuchen immer irgendwas Kreatives neu zu machen für jeden Film, dass immer irgendwas anders ist, dass es nicht einfach ist, okay, wir schmeißen mal 8 sehr gute Tänzer einfach zusammen und guck mal, was kommt, sondern es wird sich immer überlegt, dass immer mal was Neues gemacht wird. Die Choreografien werden immer spektakulärer, immer interessanter und ja, da ist auf jeden Fall das Franchise gelungen mit diesen tollen Filmen. Und wenn man natürlich über Channing Tatum redet, darf man Magic Mike und Magic Mike XL natürlich nicht außer Acht lassen. Dort wird auch getanzt. Ja, da bin ich mir bewusst. Und Channing Tatum ist einfach, der ist breit und der kann sich gut bewegen. Also das ist eine gute Mischung für diesen Film. Und den habe ich jetzt mir nicht extra nochmal deswegen angeguckt, um die Tanzszenen dort zu analysieren. Denn es ist natürlich auch so, dass es in dem Film um ein bisschen ein paar andere Sachen geht. Ein ganz wichtiger Tanzfilm, beziehungsweise eigentlich ja eher eine Doku, ist The Ballroom Dancer oder Ballroom Dancer aus dem Jahr 2011. Das ist eine Doku über Slavik Krikljevi und seine Karriere mit Anna Melnikova, die sie zusammen bei den Professionals gehabt haben. Das ist das waren zwei dänische Dokumentarfilmer, die auch beim Tanzen ein bisschen was zu tun hatten und dann eben gehört haben, dass Slavik mit Anna Melnikova starten, zusammen tanzen wird. Und das war natürlich auch in der Tanzwelt für uns ein ganz großes Ding, dass die zwei sich jetzt zusammen als Paar auf die Tanzfläche begeben werden. Und da waren alle so gespannt drauf, sie zum ersten Mal zu sehen. Und dann kam heraus, dass sie auch von einem Filmteam begleitet werden, wo ein Film daraus gemacht wird, was natürlich wirklich, wirklich toll war. Was dann aber in dieser Zeit alles vorgefallen ist, das hätten sich wahrscheinlich auch die Filmemacher niemals träumen lassen, dass da ein Hollywood-reifes, Drama raus entstanden ist, mit Lug, Trug und was weiß ich nicht, allen möglichen Sachen, die da vorgefallen sind. Das ist einfach unglaublich. Das liegt aber natürlich daran, dass beide, Anna und Slavik, auch sehr große Charaktere und sehr starke Persönlichkeiten haben, die da auch einfach mal, wo es dann auch mal geknallt hat zwischen denen und es deswegen auch nicht ewig lange gehalten hat, die Partnerschaft. Ist es trotzdem ein wirklich toller Film geworden, indem man auch sehen kann, was alles hinter den Kulissen bei den Profis abläuft, wie schwer es ist, einfach Fuß zu fassen, wie schwer es ist, weiter nach oben zu kommen. Und ich kann jedem diesen Film nur ans Herzen legen. Es gibt ihn bei YouTube. Allerdings reden die zwei untereinander natürlich Russisch. Das heißt, wenn ihr der russischen Sprache mächtig seid, könnt ihr es auf jeden Fall verstehen. Ansonsten gibt es da nur einen holländischen Untertitel. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber der ist auf jeden Fall auf Holländisch. Wenn man jetzt im Westen von Deutschland wohnt, kann man das vielleicht so ein bisschen verstehen. Aber nicht alles auf jeden Fall. Ansonsten muss man den sich irgendwo streamen oder anders besorgen. Ist auf jeden Fall ein Tipp wert, weil das Tanzen natürlich, das ist ja unser Latein-Tanzen. Das sind zwei Ausnahmetänzer. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Film, der immer super anzusehen ist und wo man auch wirklich nochmal tolle Inspirationen aus den Shows, die sie da auch tanzen, sich ein bisschen Inspiration rausnehmen kann. Und nochmal eine ganz andere Empfehlung von mir ist eine Serie, eine Tanzserie, aber nicht die Serie, eine normale Serie, sondern eine Anime-Serie aus Japan. Die heißt Welcome to the Ballroom, ist von 2017 und da geht es wirklich um Tanzsport. Also wirklich um Walzer, Cha-Cha, auf Turniere gehen mit Nummer, Partnerwechsel und Training, auch wirklich von einem Tänzer kreiert diese Serie. Das heißt, es ist auch wirklich das Tanzen, was wir machen mit langsamen Walzer, mit Promenadenschritten, mit Wind-Ups und alles mögliche als Anime. Wirklich super interessant, ist schon ein paar Jahre alt, wurde auch relativ gut angenommen, also die Zeichnungen sind sehr toll, sehr ästhetisch, es ist wirklich witzig, dem Hauptcharakter der Serie zu folgen, der einfach so ein bisschen in das Tanzstudio reinfällt und dann aber durch harte Arbeit sich auszeichnet und dann eine Chance bei Turnieren bekommt, also wirklich, wirklich cool, weil das habe ich auch vorher noch nie gesehen, dass es ein Anime zu tanzen gab, zum Tanzen gezeichnet wurde und ist super gelungen und auf jeden Fall das zu sehen wert und es sind auch, meine ich, über an die 20 Episoden in der ersten Staffel. Und es ist auf jeden Fall eine zweite Staffel auch in Arbeit, wem das gefällt. Das sind immer so 20 Minuten Folgen, also da kann man schon mal ein ganzes Wochenende an einer Staffel verbringen. Also wem das gefällt, das ist wirklich auch ein gutes, ein guter Einblick auch mal, wenn man sowas mal gucken möchte, in einfach die Tanzwelt. Und was ihr natürlich auch immer schauen müsst, alles von Michael Jackson eigentlich. Vor allen Dingen, wenn es auch so um Bühnenpräsenz geht, die Live-Konzerte. Und da kann ich euch eins auf jeden Fall ans Herz legen und das ist das Bukarest-Konzert von Michael Jackson. Ich glaube, das war 1992 von der Dangerous World Tour. Da waren 90.000 Leute in dem Stadion und Michael Jackson hat einen krassen Auftritt natürlich. Er springt von unter der Bühne nach oben. Und ja, sobald er da aufspringt, bleibt er erstmal stehen. Und er bleibt 2 Minuten oder sowas stehen und bewegt sich nicht. Und es fallen reihenweise Leute in Ohnmacht. Nicht, weil es so eng war, sondern weil sie einfach so froh waren, so glücklich waren, ihn zu sehen. Und er macht nicht. 2 Minuten, 3 Minuten bleibt er stehen. Dann zieht er sich die Sonnenbrille ab. Und die nächsten 5 Reihen fallen ohnmächtig um. Also dieses Video, dieses Konzert in Bukarest ist einfach, wenn man mal Bühnenpräsenz lernen will, dann guckt man sich diesen Mann an. Wenn man tanzen lernen will, guckt man sich diesen Mann an. Ihr könnt alles von ihm anschauen, was irgendwie verfügbar ist. Egal ob es Smooth Criminal oder Thriller oder was ist. Das Tanzen von diesem Mann ist einfach nicht von dieser Welt. Immer eine Empfehlung, sich einfach da was abzugucken und was Eigenes daraus zu entwickeln, weil versucht es nicht zu kopieren, das wird nichts, sondern sich daraus was Eigenes abzugucken, um daraus was Eigenes zu entwickeln. Das ist immer, immer eine unglaubliche Inspiration, das sich anzuschauen. Und dann habe ich noch 2 Szenen für euch, also 2 Honorable Mentions. Da geht's vor allen Dingen nicht jetzt um den Film, sondern um die Szenen an sich, weil ich die Szenen so cool finde. Das ist zum einen aus dem Film Hell's a Poppin' aus dem Jahr 1941, die Lindy Hop-Szene. Da denkt man, wer hat das Video auf doppelte Geschwindigkeit gemacht, aber das ist Realgeschwindigkeit, die bewegen sich wirklich so schnell. Die tanzen da Lindy Hop, sind Swing-Tänzer, aber sagen wir mal, die haben irgendwas genommen. Also das ist unglaublich, wie schnell die ihre Partnerin um ihren Körper schwingen und schmeißen und wie schnell die in ein paar Sugar-Pushs und so reingehen. Also wirklich, das ist Jive auf ganz schnellem Tempo gemacht. Ganz toll, diese Szene. Muss man sich mal wirklich angucken. Gibt's auch bei YouTube zu sehen. Ganz, ganz toll. Und auch die Jump-and-Jive-Szene von den Nicholas Brothers. Die Nicholas Brothers sind, ja, die sind auch schon vor über 100 Jahren geboren worden. Die sind mittlerweile auch nicht mehr unter uns. Aber sind zwei mit Sicherheit zwei der größten Tapdancer, die es jemals auf diesem Planeten gegeben hat. Denn was die zwei auch mit dem Set machen, wie sie auf dem Set tanzen, ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Das ist die Jumping Jive-Szene aus dem Film Stormy Weather aus dem Jahr 1943. Also ganz, ganz überragende Szene. Und was so extrem in dieser Szene ist, wenn sie auf einer so Oscar-Stufen tanzen, also so wie bei der Oscar-Verleihung, bei so einem Set, wo so ganz große Stufen, eine Treppe runter gibt, dort springen sie immer von oben, von der Stufe nach unten in einen Spagat. Auf eine Stufe drauf und der andere, der halt oben dann über demjenigen steht, der im Spagat sitzt, springt über diesen auf die nächste freie Stufe in Spagat rein und dann kommt der andere von oben, geht aus dem Spagat hoch und springt dann wieder rüber auf die nächste Stufe in einen Spagat runter. Also das heißt, so 1,50 Meter oder so wird im freien Fall in einen Spagat geflogen. Ja, muss man sich angucken, ist unglaublich einfach nur, dass wie das gemacht ist, wie die sich das selber auch beigebracht haben. Sie haben keine einzige Tanzstunde genommen, da sie sich das nicht leisten konnten, sondern sie haben sich alles selber beigebracht und das ist schon extrem, extrem toll. Also auf jeden Fall diese Szenen einmal angucken. Eine weitere Honorable Mention wäre natürlich auch noch der Abspann von Toy Story 3. Ja, damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, ne? Denn im Abspann von Toy Story 3 ist es so, dass Buzz Lightyear mit Jessie, das ist die rothaarige Cowboy-Dame oder Cowgirl, nämlich ein paar Double tanzen. Wer Toy Story 3 gesehen hat, der weiß, dass in dem Film Buzz Lightyear einmal kurz resettet wird auf Factory Settings und dann plötzlich Spanisch spricht nur noch und kein Englisch mehr versteht und dann sich in Jessie verliebt, natürlich. Und das wird dann in den Credits oder im Abspann ausgenutzt von der Jessie, um mit ihm zu tanzen. Und die tanzen ein Pasodoble. Und warum sage ich das? Weil nämlich dafür ein Profipaar in den USA begutachtet wurde. Dort wurden die Designer, nee, wie nennt man das? Die Creator von dem Film, die Animateure von dem Film, die Animation gemacht haben, haben sich in den Raum gesetzt und das Tanzpaar hat quasi eine Choreografie vorher entwickelt mit schon Spezifikationen, denn Jessie ist ja größer, also wer sich jetzt nochmal den Film vor Augen führen kann, die Jessie ist größer, hat einen großen Cowboy-Hut auf, Buzz Lightyear ist klein und sehr bulkig, weil er diesen Space-Suit anhat. Sie haben da Spezifikationen bekommen, dass sie eben darauf achten müssen, wenn sie die Choreografie entwickeln. Aber es ist trotzdem sehr toll gemacht, was da dann an Choreografie rausgekommen ist, denn man kann ganz klar ein Chassis-Cape erkennen, man kann ganz klar Twists erkennen. Also das ist wirklich super gemacht, wie die Animateure das dann umgesetzt haben, dieses Tanzpaar. Und natürlich sind dann ein paar Elemente da drin, die real nicht möglich sind, aber das dann umso witziger machen, wie es am Ende aussieht. Aber auch absolut empfehlenswert, kann man auch bei YouTube sich einfach diese letzte Szene einmal angucken. Wirklich toll, wie das auch dort im Film umgesetzt wurde. Und wer bis jetzt noch durchgehalten hat, wir kommen zu meinem absoluten Lieblingstanzfilm. Denn dieser Film ist aus dem Jahr 1992, also 32 Jahre her. Aber der hat nie an Aktualität verloren, sondern aktueller denn je. Denn es handelt sich um den Film Strictly Ballroom, die gegen alle Regeln tanzen. Wie er mit dem deutschen Untertitel noch heißt. Ein australischer Tanzfilm, was ja schon mal komisch ist, mit rein australischen Schauspielern. Und das ist der Film, der am besten unseren Tanzsport repräsentiert. Also 100% on point vor 32 Jahren. Paul Mercurio, Tara Moyes spielen Scott Hastings und Fran. Paul Mercurio ist auch ein wirklicher Tanzsportler gewesen. Deswegen ist es, sind das so gute, ist das so ein guter Film, weil viele der Schauspieler eben wirklich Tanzsportler waren und es deswegen einfach gut aussieht. Einfach gut aussehen kann man jetzt relativ sehen. Man denkt 1992, okay, ist ja, ne, da sind die 80er ja vorbei gewesen, das heißt die schlimme Zeit irgendwie nicht mehr da, aber ja, ich weiß nicht, also in dem Film denkt man ist 1982 anstatt 1992. 94 Minuten geballte Tanzpower. Also, ich will da nicht zu viel verraten, weil es einfach auch wie die Schauspieler vollkommen überzogen gekleidet sind, Make-up toll einfach nur gemacht. Es geht um Scott Hastings. Scott Hastings ist einer der besten Turniertänzer, die Australien jemals gesehen hat. Seine Eltern haben eine Tanzschule. Wo genau in Australien ist jetzt nicht genau gesagt. In Australien eben. Und er hat eine Tanzpartnerin, Liz, und die tanzen, ja, eine Meisterschaft. Es könnte man mal sagen, als australische Meisterschaft oder als Landesmeisterschaft, Regionsmeisterschaft, so könnte man das nennen. Bei dieser Meisterschaft kommt es dazu, dass während der Samba, und ja, Leute, das ist auch wirklich Samba, was sie da tanzen, dass sie dort in Bedrängnis mit einem anderen Paar kommen. Mit ihren, Rivalen, ganz bösen Rivalen. Und dort sagt dann sich Scott, okay, ich muss jetzt irgendwie rauskommen, ich muss mal eben was improvisieren. Oh, Improvisation im Tanzen. Alle Standardtänzer wissen, das ist nicht schwer. Lateintänzer haben da manchmal eher Probleme. Vor allen Dingen wie in dieser Szene, denn sie tanzen nicht zusammen, sondern sie sind alleine und er improvisiert, indem er meiner Erinnerung nach, unter den Beinen oder durch das Paar auf dem Po sich rückwärts abdrückt und durch die Fläche rutscht und dann eine Rückwärtsrolle in einen halben Handstand macht und wieder steht. Und dann so ein bisschen in Bachucadas reingeht. Also absolut crazy, was da passiert. Es ist so geil einfach nur. Und es geht einfach dann weiter. Und natürlich, das Publikum ist natürlich vollkommen, oh mein Gott, was passiert da? Ne, rasten aus. Und der Präsident des australischen Tanzverbandes wird disqualifiziert dann dieses Paar, weil es leider nicht erlaubte Schritte getanzt hat. Das heißt, ne, also außerhalb der Schrittbegrenzung getanzt. Und ja, dann gibt es eben den Split von diesem Paar. Also das Paar trennt sich. Und es kommt dann so ein bisschen, kleine schüchterne Fran, die so ein bisschen in der Tanzschule tanzt, aus Spaß, die dann eben sich anbietet, als Trainingspartner zu dienen, bis Scott eine neue Tanzpartnerin hat. Und sie ist die Tochter von spanischen Immigranten nach Australien. Das heißt natürlich, er muss erstmal lernen, wie Pasodoble richtig geht. Nicht das, was er vorher gelernt hat auf den Videos von dem tollen Präsidenten des australischen Verbandes, sondern da gibt es eine tolle Szene, wie sie in dem Haus von ihren Eltern eben ein Pasodoble richtig lernen. Und das ist auch eine tolle Szene einfach, wie sie das machen, wie sie das umsetzen. Und ja, ich will nicht zu viel von diesem Film verraten. Alle Tanzszenen sind wirklich authentisch, alle Tanzszenen für die Zeit, das muss man natürlich auch immer sagen, das Tanzen ist natürlich witzig für uns jetzt, weil es halt vollkommen überzogen ist und eben die Klamotten sind, alle die Paillettenhosen für die Herren und die gleichfarbigen Outfits, ne? Das heißt, ein Paar hat grundlegend war weiß und dann hatte die Dame irgendwie lila Fransen noch da drauf. Das heißt, er musste natürlich auch lila Fransen am Oberteil und an der Hose haben. Also deswegen, da muss man sich ein bisschen drauf einlassen, aber es ist witzig, wenn man da mit Humor dran geht. Dann so zweiter Akt, da sollte man so ein bisschen gucken, dass man nicht mehr das zu witzig nimmt, sondern da mal wirklich auf die Geschichte sich einlässt und was da Sachen im Hintergrund passieren. Das sollte man mal sich angucken und dann mal überlegen, warte mal, da ist vor 30 Jahren, war das nicht vorgestern? Denn ja, im Endeffekt hat sich nichts geändert. Es ist der perfekte Tanzfilm einfach. Und alle sollten sich das, was da passiert, eigentlich mal zu Herzen nehmen. Dass einfach tanzen, was ihr wollt. Tanzen, wie ihr das wollt. Und einfach leben und euch inspirieren lassen von allen möglichen Leuten, von allen möglichen Tänzern, von allen möglichen Filmen, von allen möglichen Musiken. Lasst euch inspirieren. Tanzt, was ihr wollt. Und natürlich haben wir bei uns, das muss ich euch dazu sagen, natürlich haben wir bei uns auch eine Schrittbegrenzung, die ja aber nur bis zu einer B-Klasse, Paso Doble oder Wienerwalzer dann bis zur A-Klasse gilt oder in der A-Klasse nicht mehr gilt. Das hat auch seine Gründe. Wir reden natürlich hier, was in diesem Film porträtiert wird, ist, dass es die höchste Klasse des Verbandes ist und dort noch eine Schrittbegrenzung gilt. Das meine ich natürlich. In den unteren Klassen ist es auf jeden Fall richtig, dass wir eine Schrittbegrenzung haben, aber sobald ihr in der A-Klasse kommt, tanzt, was ihr wollt, und lasst euch inspirieren vor allen Dingen. Guckt viele Filme, hört viel Musik, guckt Videos von allen möglichen Tänzern oder Filme, die wir heute auch gehabt haben, und genießt einfach, dass dieser schöne Sport, diese schöne Form der Kunst existiert und so viele Leute so tolle Sachen auch für die Nachwelt produziert haben, dass wir uns daran erfreuen können, einfach diese Sachen sehen zu dürfen und daraus Inspiration zu ziehen und weiter zu verbessern, weiter neue Sachen zu erstellen, neue Sachen zu kreieren und einfach diesen schönen Sport, diese schöne Kunst einfach weiter leben können und ja, solange es geht, einfach tanzen können. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr alles angehört habt. Das war eine wirklich lange Folge oder eine wirklich lange Arbeit, denn ich musste mich in alle Filme nochmal rein versetzen und mir so ein paar Notizen dazu machen. Das war nicht ganz so einfach. Es hat aber wirklich viel Spaß gemacht, dass ich auch wieder die ganzen Sachen nochmal mir angucken durfte und gesehen habe, wie toll eigentlich Tanzen ist. Und ich wünsche euch noch einen tollen Rest Tag, Abend, Morgen, was auch immer, wo ihr gerade seid, wo ihr es auch immer hört. Fahrt vorsichtig, wenn ihr es im Auto hört. Habt Spaß am Tanzen. Und wir sehen uns, denke ich mal, auf irgendeinem Turnier bald. Wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr noch andere Filme habt oder Tanzszenen auch nur habt, die ich jetzt irgendwie vergessen habe, dann schickt mir das einfach. Über Insta, über E-Mail, was auch immer, schickt das einfach. Dann mache ich vielleicht noch einen zweiten Teil hiervon mit allen Sachen, die ich vergessen habe, weil ich kann nicht alles auch in eine Folge reinpacken, weil dann brauche ich 3 Wochen, um diese Folge zu produzieren. Genau, vom Parkett ans Mikro bei Instagram oder E-Mail podcast@tnw.de. Auf der Website podcast.tnw.de könnt ihr noch alle Folgen nochmal nachhören. Bei YouTube gibt es auch die Folgen zu sehen. Vom Parkett ans Mikro einfach bei YouTube eingeben. Wir sind überall vertreten. Und ansonsten, habt einen schönen Tag und ich wünsche euch alles, alles Gute und bis dann. Tschüssi. Ja, und natürlich am Ende nochmal unsere Veranstaltung, die wir haben jetzt am kommenden Samstag, die Landesmeisterschaft U21 Standard, Landesmeisterschaft Hauptgruppe DC Latein und die Landesmeisterschaft Master 1 und 2 Kombination in Neuss, die TNW Landesmeisterschaft. Dann am Sonntag in Lippstadt gibt es die Landesmeisterschaft der Masters 1 und 3 D bis A Standard. Am 27.04. die Landesmeisterschaft Hauptgruppe BA Latein und Landesmeisterschaft Masters 4S Standard in Köln. Dann haben wir am 27.04. und 28.04. das zweite Qualifikationsturnier der Goldenen 60 und der leistungsstarken 70 in Wiesbaden. Am 4. Mai ist die Landesmeisterschaft Union 2B bis Hauptgruppe S Kombination und die Landesmeisterschaft der Masters 2S Standard in Dortmund. Und dann haben wir eine Woche später ein ganz großes Turnier, nämlich Hessen tanzt, 10. Mai bis 12. Mai mit unendlich vielen WDSF und DTV-Turnieren, alles, was ihr euch träumen könnt, wird da angeboten. Guckt einfach mal da auf die Website. Und dann haben wir noch am 18.05. die Deutsche Meisterschaft Masters 2 Kombi, Deutsche Meisterschaft Masters 4 Standard und am 19. Mai die Deutsche Meisterschaft Master 1 Kombi und Deutsche Meisterschaft Master 3 Kombi sowie den Deutschland Cup Under 21 Standard in Stuttgart. Ja, dann sind wir auch mit unseren Veranstaltungen durch. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder. Tschüssi.